Ghostbusters Deutschland, Spectral Radio, der beste Podcast über Venkman, Ray und Co. Ob Timo wirklich älter als Danny ist, hören wir fast in jeder Folge, da kennen die nix. Ob Beta-Figur oder Ghostbusters Soundtrack, wir wollen gern lauschen, was die zwei sich so kaufen, wenn sie Hörspiele machen oder Boardgames erfinden. Die News ausgraben über GhostbusterInnen, wenn sie Ghostbusters Afterlife-Infos bringen, ist der Film gefühlt bald in den Kinos drin. Shandor, Vigo und Gozer hören sich Podcasts an, wenn Spectral Radio wieder aus den Boxen knallt.
Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
Servus, hallo, grüezi, hello, bonjour und so
Servus,
weiter.
Servus, viel gut und auf Wiedersehen, la 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 la.
Zucker im Kaffee und ein bisschen Sahne in den Tee. Ja, hallo Leute, hier ist euer Gesangspodcast, Spectral Radio, Folge 107 oder so.
Yeah, 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 yeah. Folge 107.
Das ist Ghostbusters Deutschland, Spectral Radio. Ja, ja.
Das haben die Leute ja eben schon gehört.
Da haben die schon gehört, ich wollte es nochmal zitieren.
Folge 107 ist nicht Folge 108, so wie fälschlicherweise auf Facebook letzte Woche stand.
Ja, zu der letzten.
Obwohl es Folge 106 ist, aber die 6 und die 8 sind auch sehr, sehr, sehr nah beieinander.
Aber Timo, da müssen wir uns ja schon fragen, was war denn da mit dir los?
Das kann ich dir sagen. Und zwar war ich auf einmal verwundert, dass Spectral Radio online war. Ich hatte aber überhaupt nicht gerafft, dass es ja eigentlich Montag war und es gar nicht ungewöhnlich ist. Und eigentlich hätte ich davon ausgehen sollen.
Ich hab
das gesehen und hab gedacht, hey, wieso ist Spectral Radio am Mittwoch auf einmal online?
Am Mittwoch, ist auch geil. Und ich hab mich noch gewundert, denn, liebe Leute, es war ja so, dass ich um nach 12 auf einmal eine WhatsApp von Timo bekommen habe, der mir erstaunt schrieb, die neue Folge ist ja schon online. Und ich habe zurückgeschrieben, why not?
Und ich sehe das und denke mir so, ja, ist das 4 Tage, bevor sie normalerweise rauskommt oder 3? Ist ja so mega seltsam.
So geil.
Und mit diesem Gefühl der Seltsamkeit ging ich dann ins Bett und dachte, naja gut, ist ja auch nicht schlimm, aber es hat mich jetzt überrascht. Und dann habe ich dann im Laufe des Tages irgendwann gemerkt, ach ja, stimmt, ja. Ey, das ist SI, Schichtarbeiter-Irrsinn. Das ist alles, es gibt keinen Rhythmus mehr, es gibt kein Zeitgefühl, nichts.
Ich merke schon, aber.
Und nach Corona ist sowieso das letzte bisschen Zeitgefühl endgültig verschwunden. Von daher.
Aber es war schon witzig. Also,
genau. Ja. Und dann setze ich also diesen Beitrag auf und schreibe Spectral Radio 108 ist online. Und das wäre wirklich sehr früh gewesen. Also, denn da sind wir ja noch nicht.
Das wäre vor allen Dingen sehr merkwürdig gewesen, erstmal Folge 108 herausbringen, bevor man 106 und 107 herausgebracht hat.
Da siehst du mal, wir waren damals bei meinen Hörspielen zuerst Folge 43 erschienen und dann kam Folge 42.
Sehr irre.
Es ist irre, ja, weil Folge 42 die einzige war, die ich nicht geschnitten hatte und der andere ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Und die waren nicht aufeinander aufbauen, deswegen war es egal.
Ja.
Aber ja, und ich änderte dann den Artikel von 108 zu 106, aber wenn du das einmal im Facebook geteilt hast, dann sagt sich Facebook, das interessiert mich nicht. Ich zeige das weiterhin so an, wie das ursprünglich da stand. Mhm. Andernfalls, wenn ich das ändern soll, dann will ich den Personalausweis sehen.
Ja, du könntest ja auch anders sein.
Ja. Thomas Anders.
You're my heart. You're my soul. You're my soul. Da, 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 da. Oh
Gott.
Sherry, ja. Sherry Lady.
Oh Gott. Da treiben wir noch die letzten Hörerschaften.
Ja, da sag ich doch 3, 2, 1. Tschüss.
Ich bleibe noch.
Okay, cool.
Ich bleibe noch.
Dann können wir ja heute ein bisschen plaudern.
Ja.
Ja,
das
hi.
Stimmt. Hi. Wie ist eigentlich die letzte Folge geworden? Danny, du hast die geschnitten. Ich habe die immer noch nicht hören können. Ich bin noch nicht dazu gekommen.
Ja, aber du warst ja dabei.
Ja, aber es ist ja schon lange her. Und dann hat der einen anderen Eindruck, wenn man dann das hört. Du hast gesagt, die PlayStation-Diskussion war spannend.
Nee, überhaupt nicht. Ich fand's, also ich habe Feedback von Leuten bekommen, die gesagt haben, es war wieder eine fantastische Folge, teilweise O-Ton. Nochmal vielen Dank dafür natürlich an alle, die immer fleißig Feedback geben, natürlich auch an alle, die generell zuhören und so. So viel Zeit muss sein. Aber mir ging's beim Schneiden so, ich habe mich mega gelangweilt. So die erste halbe Stunde oder so haben wir so viel Bullshit erzählt und sind so völlig, weiß nicht, so völlig aus dem Rahmen gefallen. Irgendwie dieses ganze PlayStation-Gelaber irgendwie, weiß nicht, also mir ging's ziemlich auf den Sack, als ich das gehört habe. Ich fand's dann spannend, als dann das Thema der Woche losging. Also da habe ich gemerkt, da das war dann wirklich hörenswert.
Okay. Also heute reden wir über die Xbox.
Die ich nicht habe.
Vielleicht spannender. Kann ich aber nicht so viel zu sagen dann.
Ich habe mir sagen lassen, der Daniel von den Eskapisten, der hat alle Konsolen zu Hause.
Der Verrückte. Ach, verrückt. Ja gut, aber ich meine, wenn du halt Videospiele besprichst, dann musst du dich auch auskennen. Und das gehört dann zur Recherche dazu.
Das stimmt. Wo an der Stelle auch mal darauf hingewiesen sein soll, dass die Eskapisten wieder eine neue Folge draußen haben über Tetris.
Ja.
Hört sie euch an. Macht Spaß.
Man kann nicht genug drauf hinweisen, also ja. Drauf verweisen. Auf jeden Fall. So ist das.
Mal, wir ja auch letztes Mal wieder erwähnt wurden. Und Daniel gesagt hat, hey, du brauchst dich jetzt aber nicht genötigt fühlen, dass uns jetzt noch extra zu erwähnen.
Okay, dann machen wir das diesmal nicht.
Richtig, das lassen wir jetzt.
Wir lassen das bleiben. Ja. Wir machen das dann nächstes Mal.
Richtig, nächstes Mal wieder. Nächstes Mal.
Ja, in Folge 108 in der echten.
Genau, und da werden wir die Eskapisten erwähnen und werden auch sagen, dass sie eine neue Folge über Tetris draußen haben. Aber jetzt wollen wir erstmal das Thema wechseln. Gibt's denn, bevor wir gleich in die extrem spärlichen News gehen, gibt es irgendwas von dir privat, Ghostbusters relevant oder auch nicht, was du zu erzählen hast?
Ich sehe so eine Wildweststraße vor mir und so ein Heuballen fliegt über die Straße. Und das sind meine persönlichen Ghostbusters-News diese Woche. Habe ich wieder vorgehabt, was zu kaufen, was ich dann habe bleiben lassen? Ich glaube doch nicht.
Ich glaube nicht.
Ich glaube, diesmal war ich einfach gut bedient. Kommt mir aber auch so vor, als hätten wir erst vor ein paar Tagen über die letzte Folge eingesprochen. Das ist
ja, ist witzig, ne? Also,
kommt mir nicht vor wie eine Woche.
Nee, mir auch überhaupt
nicht. Ist auch nicht ganz eine Woche. Wir sind diesmal einen Tag früher dran.
Stimmt.
Mit dem Aufnehmen.
Trotzdem. Also irgendwie fühlt es sich echt an, als hätten wir gefühlt so vorgestern erst einen Podcast gemacht und jetzt sitzen wir schon wieder hier und sind völlig leer.
Ja, ich habe halt keine Zeit gehabt, großartig mir Gedanken zu machen über irgendwelche Käufe oder auch sonst habe ich zum Thema Ghostbusters persönlich gerade nichts zu erzählen. Es ist so schade.
Nee,
ich habe ein Ghostbusters Comic gelesen, ein älteres, aber das brauche ich jetzt hier nicht besprechen, weil das bespreche ich gleich.
Genau. Das ist die einzige Ghostbusters relevante Sache, die ich so momentan mache. Also das muss ich echt gestehen, momentan bin ich nicht raus, so, aber weiß ich nicht, irgendwie zumindest als bei YouTube jetzt noch so Folgen erschienen sind, hab ich da hin und wieder mal so die nebenbei laufen lassen. Aber momentan, ich gucke die Filme nicht, ich spiele das Videogame nicht, ich höre auch die Soundtracks nicht. Da ich ja momentan Devil May Cry spiele, höre ich natürlich auch die Soundtracks dazu irgendwie. Also bei mir ist momentan Ghostbusters-mäßig nicht viel los. Das Terrorhundkissen, das ich bei Horror-Dekor bestellt habe, ist noch nicht da, aber da werde ich dann auch mal drüber berichten können. Ansonsten habe ich ja einen Ghostbusters-Rucksack, ja, auf den werden wir gleich nochmal verweisen. aber ansonsten ist bei mir wirklich momentan so gar nichts los. Das ist echt traurig, wenn man so einen Podcast macht.
Ja, das ist, ja, wenn ich so drüber nachdenke, tatsächlich ein bisschen was ist los, und zwar vergebe ich gerade wieder Rollen. Also da muss ich mich mit meinen Texten nochmal auseinandersetzen und dann Leute anschreiben. Also das ist das, was ich gerade Ghostbusters-mäßig mache. Wobei, das ist, ja, irgendwie nochmal, das läuft unter einer anderen Schiene irgendwie.
Wie ist denn das, taucht Russell eigentlich in den nächsten Folgen
ja, wieder? Ja, den brauche ich auch wieder. Okay. Ich brauche den. Ganz, sogar relativ akut.
Oh. Ja. Warum sagst du nichts?
Ich dachte, das hätte ich gerade gemacht. Ihr habt das alle gehört.
Jetzt gerade, super, danke.
Ja, ich finde es ja schön, dass du mich dran erinnerst, sonst hätte ich das wieder vergessen.
Ja, dann müssen wir doch mal einen Termin.
Nee, der Rüssel braucht, der taucht auf, ja.
Oder wir machen das nach dem Podcast oder so. Mal gucken.
Ja, ich so mega eilig ist es nur auch wieder nicht.
Also, du hast gerade gesagt, relativ akut. Das ist für mich schon so das Signal, sollte schon schnell gehen.
Nein, so meine ich das nicht. Wenn ich sage relativ akut, heißt das, ich brauche das schon innerhalb der nächsten 4 Wochen.
Ach so, na, das ist ja überschaubar.
Ja, das ist ja normalerweise, wenn du mit Sprechern arbeitest, SprecherInnen arbeitest, wenn du mit Stimmen arbeitest, dann musst du immer davon ausgehen, dass die nicht alles vor Zeit haben und dann sagst du, ich brauche das innerhalb von 4 Wochen, berechnest aber innerlich schon ein, dass 8 Wochen dauert und eigentlich brauchst du es auch erst in 12 Wochen. Also man muss immer davon ausgehen, dass die Leute nicht ganz so schnell sind. Deswegen, wenn ich relativ akut sage, meine ich 4 Wochen, das ist dann auch relativ akut für die Verhältnisse.
Okay,
dann. Aber für heute Abend bist du erlöst, nichts mehr außer hier podcasten.
Juhu! Fällt gerade ein, ich habe vorhin gelogen. Es gibt eine Ghostbusters-relevante Sache,
meine
die ich tatsächlich
Güte,
noch zu erzählen habe.
Grüne Kanzlerkandidat hier.
Ja, ich weiß.
Danny Baerbock. Was gibt es?
Nicht wirklich was Großes, aber ich habe letztens bei YouTube mal so ein bisschen, genau genommen gestern oder vorgestern, da hatte ich dir irgendwie eine Sprachnachricht dann noch geschickt. Gestern war es, glaube ich. Ich habe bei YouTube mal so ein bisschen herumgeguckt. Ich gucke ja sehr, sehr gerne Game 2 und Game 1, bin ich ja großer Fan von. Und hab mal geschaut, ob es eigentlich noch Folgen von Game 1 bei YouTube gibt. Und tatsächlich gibt's gerade einen YouTube-Kanal, der so ziemlich alles irgendwie von Game 1 hochlädt. Außer es fehlen die Folgen, wo möglicherweise der Bericht über Ghostbusters The Video Game drin ist. Was ich schade finde, weil sie extra für den Bericht eine Slimer-Puppe gebaut haben. Was ich aus einem Rückblick aus Game 2 weiß, wo sie erzählt haben, gesagt haben, hier, das war der Slimer aus dem Beitrag über das Ghostbusters-Spiel. Und dementsprechend hoffe ich darauf, dass das nochmal nachgelegt wird. Aber was ich gefunden habe, ist ein Video, das ist ein Zweiteiler, in dem Simon und Budi von Game 1 Ghostbusters The Video Game zusammen zocken und ein bisschen drüber reden. Und das ist ein kleines Kuriosum, was man sich echt mal angucken kann bei YouTube. Gebt mal Game 1 Ghostbusters ein, dann findet ihr das. Ist direkt unter den ersten Vorschlägen. Und das war halt schon skurril. Zum einen, wie jung sie da noch aussahen. Und dann natürlich, was natürlich immer ein bisschen arrogant klingt, wenn wir das sagen, aber wie wenig Fachwissen da so drin steckt. Das ist schon ein bisschen witzig manchmal. Aber es klingt, wie gesagt, ein bisschen fies auch.
Ja, das kenne ich. Ich bin gebranntes Kind. Gerade aus der Zeit, wo dieses Videospiel rauskam, was ich da alles hab lesen müssen. Das war Photonenstrahler. keine Ahnung. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Aber so ist das halt. Aber dafür gibt's uns ja auch.
Dafür gibt's uns, und ja, wie gesagt, das ist jetzt natürlich, ich meine, das sind Leute, die beschäftigen sich mit allem möglichen Scheiß, also mit allem möglichen, also jetzt nicht abwertend gemeint, aber mit allem möglichen Kram. Und natürlich verzeih ich das da, wenn die Fachbegriffe nicht kennen oder irgendwas nicht wissen oder so. Aber es ist halt irgendwie auch lustig, weil man selber weiß das ja. Und manchmal ist das dann, wenn da irgendwie, weiß nicht, die sitzen da und dann sagen sie, ja hier, das ist doch der böse Vigor. Und ich denke mir so, durchzuckt es mich kurz, aber den beiden verzeih ich das, ich mag die beiden.
Ja, das Vigor Schandor, gell? Glaube ich.
Ja, genau.
Das ist der Bruder von Vince Clotor.
Genau der.
Das Witz wird nie alt.
Ja. So ist das. Aber mir fiel auch wieder auf, die haben ja eben die Version gespielt, die ja noch den deutschen Ton hatte, also die deutsche Synchro, die ja die remasterte Version für die PS4 und so weiter ja nicht mehr hat. Die hatte nur noch den O-Ton. Mir fiel aber auch wieder auf, warum ich die deutsche Synchro nicht vermisse. Also ich möchte niemandem zu nahe treten, der die deutsche Vertonung mag und das gern spielt und so. Deswegen fühlt euch jetzt nicht irgendwie angegriffen. Freut mich, wenn es euch Spaß macht. Mir selber macht es leider keinen Spaß. Für mich klingt es wirklich manchmal sehr, sehr lustlos und sehr vorgelesen. Und das finde ich schade. Und das ist aber nicht nur ein Problem bei Ghostbusters The Video Game, sondern es ist generell einfach ein Videospielproblem, dass die deutschen Vertonungen echt manchmal nicht so geil sind.
Ja, ich spiele Tetris, also von daher.
Ich spiele Tetris, geil.
Das ist alles gut. Da war ich am Tapezieren und ich habe 5 Stunden lang Tetris-Melodie gesummt. In Variation.
Ja? Kann man auch machen. Wirklich,
ne? Sehr wild gecovert teilweise.
Ja, ich meine, wenn man kein Spotify hat oder so, ne, dann was willst du machen? Ne?
Ja. Aber ja, es stimmt. Die deutsche Version dieses Spiels ist furchtbar und viele deutsche Gaming-Synchros sind Kacken-Dreck. Nicht alle, ja. Aber es ist auch insgesamt, glaube ich, ein bisschen besser geworden. Aber die sparen oft und da gibt's halt keine Regie. Und wenn es Regie gibt, dann wissen die oft nicht selbst nicht Bescheid. Und ja. Regie muss man auch können. Man muss auch demjenigen, der spricht, zu verstehen geben oder vermitteln, was da jetzt gerade vor sich geht.
Ja.
Und das hat, glaube ich, da so gar nicht stattgefunden. Das ist ganz, ganz schlimm.
Ja, zumal, ich meine, mich persönlich bringt's auch immer raus aus dem Spiel oder aus der Atmo, weißt du, wenn ich da einen Sprecher habe, einen Deutschen, und der einfach was in einem Zusammenhang sagt und das so völlig komisch betont oder überhaupt nicht betont und es kommt einfach null Gefühl rüber. Ich habe das irgendwie bei dem Devil May Cry Reboot gehabt jetzt, wo es eine deutsche Vertonung gibt, wo ich mich auch frage, wie kommen sie denn jetzt auf einmal darauf? Gab's beim 5. dann zum Glück nicht mehr. Aber das ist so furchtbar manchmal, wirklich. Also die Stimmen sind an sich gut gewählt, die Sprecher, aber wirklich, die lesen das komplett nur ab, irgendwie gefühlt. Also da kommt kein Gefühl rüber. Weißt du, an so Stellen, wo irgendwie geschrien wird, wo es emotional sein soll, wird immer nur so, hey, hallo, weißt du, so, es klingt echt furchtbar. Ja,
das ist, wenn man da im Studio steht und den Nachbarn nicht verschrecken will.
Es ist so schlimm, wirklich, ja? Keine Ahnung. Also da verstehe ich halt auch nicht, warum, also da nehmen die Geld für in die Hand, ja. Dann hätten sie es auch bei den deutschen Untertiteln belassen können. Was haben die anderen Spiele auch alle? Also, keine Ahnung. Das verstehe ich nicht. Aber es gibt ein Spiel, das eine richtig gute Synchro hat und wo ich mir, wenn es ein neues Ghostbusters-Videospiel geben würde, mir echt wünschen würde, dass vielleicht die das gemacht haben, beauftragt werden. Nämlich, dieses neuere God of War. Das hat eine deutsche Synchro, die ist wirklich, das ist filmreif. Das ist richtig gut gemacht. Also das kann ich auch echt jedem nur ans Herz legen. Das Spiel ist eh geil, aber die Synchro ist auch fantastisch. Kannst du jetzt nicht mitreden? Ich wollte es nur erwähnt haben, sorry.
Ich habe God of War gespielt. Nicht das, aber ein älteres.
Die alten Sachen, ja.
Also PS3-Zeit.
Ja, das ist ja inzwischen auf der PS4 auch echt, das ist ja, es ist zwar schon eine Fortsetzung, schließt an der Geschichte an, aber es ist ein Soft-Reboot. Und das ist wahnsinnig gut erzählt. Also du merkst halt auch, dass sie da viel Wert auf die Story gelegt haben und so. Und es fühlt sich einfach an, als würdest du in einem Film stattfinden. Und das ist schon ziemlich cool.
Ja, wie gesagt, ich fand es damals auch schon cool. So mit Kratos und so.
Ja, das war früher auch geil. Das war ja früher mehr so Hack and Slash sozusagen. Also mehr Action orientiert. Inzwischen, ich meine, du hast auch immer noch.
Inzwischen ist es ein Charakterdrama.
Ja, du hast schon immer noch die Kämpfe. Die stehen auch irgendwie immer noch zentral in der Geschichte drin. Aber es ist alles miteinander verknüpft. Und also es ist echt toll, toll gemacht. Auch mit dem Sohn von ihm und so. Das finde ich echt toll. Also.
Oh Mann, jetzt übernehmen die Kinder. Das finde ich ja ganz blöd. Nee, da bin ich raus.
Ja, das wird im nächsten Teil spannend. Bin mal gespannt. Na, mal gucken. Aber ist wieder was völlig an Ghostbusters vorbeigeht. Wo wir vorhin Spotify erwähnt haben, was ich, glaube ich, noch nie im Podcast erwähnt habe, ist ja, dass wir eine Playlist bei Spotify haben.
Ja. Das hast du tatsächlich noch nie erwähnt. Das ist mir ja ganz neu. Wir haben eine Playlist bei Spotify.
Ich meine, ich habe dir das schon mal erzählt, ist aber wahrscheinlich irgendwie untergegangen.
Haben wir mal ganz naiv gefragt, haben wir nicht überall Playlists? Also bei allen Podcast-Anbieter Playlists über unsere Folgen?
Nein, ich meine eine Musik-Playlist. Nicht unserem Podcast-Feed, eine richtige Musik-Playlist.
Wir beide haben eine Musik-Playlist dort?
Ja, wir beide haben eine Musik-Playlist.
Wieso weiß ich nicht, dass ich eine Musik-Playlist bei Spotify? Ich bin da doch gar nicht.
Da habe ich aber schon mal drüber gesprochen, weil ich immer mal wieder erzählt habe, wenn ich irgendwas Kurioses entdeckt habe und so. Und das habe ich dann damit draufgepackt. Aber ist vielleicht tatsächlich irgendwie ein bisschen untergegangen.
Also, hä? Das musst du mir jetzt genau erklären, das verstehe ich überhaupt nicht. Also, ich kann keine Playlist bei Spotify haben, weil ich bin, habe mich da nie angemeldet.
Das stimmt, aber ich habe sie im Namen von Spectral Radio. Die offizielle Spectral Radio Playlist.
Ah, und was hast du da so für Titel drauf?
Ganz viele. Also die Playlist heißt Bustin Makes Me Feel Good, falls die jemand abonnieren möchte oder der folgen möchte und sich anhören möchte. Also es sind diverse natürlich die Soundtrack-Stücke vertreten. Ich habe aber auch ganz viel Zeug drauf geschmissen, was so, glaube ich, auch ein bisschen unter dem Radar läuft. So ein paar Titel von Oingo Boingo zum Beispiel, wo ich fand, dass die passen zu Ghostbusters, wie Dead Man's Party zum Beispiel. Auch wenn sie natürlich in an anderen Filmen Verwendung gefunden hat, aber ich finde, es hat irgendwie ein bisschen Ghostbusters-Vibe. Es gibt von DJ BC und Tribe One auch einen sehr coolen Titel, der heißt We Are Ready to Believe You. Der ist auch sehr, sehr catchy und cool. Ich habe die Originalversion von Your Love Keeps Lifting Me Higher mit drauf, von Jackie Wilson zum Beispiel. Vom Reboot sind diverse Sachen drauf. Die längere Version von Disco Inferno von The Tramps ist mit drauf. Ich habe ein bisschen was von den Scores vom ersten und vom Reboot drauf. Was ich letztens entdeckt habe, auch sehr schön, von Nate Feefield gibt es Ghostbusters Frappé. Das ist eine reine Klavierversion, so ballettmäßig gespielt von dem Ray Parker Junior Theme. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Dann noch so ein paar Remixes sind dabei, Coverversionen, die Metal-Version von Leo zum Beispiel ist auch sehr cool. Dann noch so ein Death-Metal-Song, der heißt Who You Gonna Call von Dr. Acula.
Nicht von Dr. Oetker.
Der ist auch sehr cool, weil es halt vom Text her auch eine Ghostbusters-Referenz ist und so. Dann Who You Gonna Call von den Chromo Sapiens ist auch sehr, sehr cool. Sehr funky, auch Who You Gonna Call genannt von Marvin Sees, ist auch sehr, sehr geil. Scythe haben sehr coolen so einen New Metal Song, We Are Ready to Believe You, der ist mit drauf. Dann natürlich Ghostbusters vs. Mythbusters von Epic Rap Battles ist mit dabei. Was habe ich denn noch alles drauf? Auch cool, von der Band Tobin Spirit Guide. Gibt es zwei sehr, die haben auch nur zwei Songs gemacht bisher, die sind aber sehr geil beide und die habe ich auch mit draufgepackt. Der eine heißt Visitors. Der ist so ein bisschen ruhiger und wird dann so zur Mitte so ein bisschen episch, so finde ich auch sehr cool, weil textlich fand ich den auch irgendwie so ein bisschen Ghostbuster Spirit mäßig und die haben noch einen Song, der heißt Hope und der ist auch fantastisch. Also sind ein paar echt coole Sachen drauf. Meiner Meinung nach kann man mal reinschauen.
Oder reinhören, wenn man dann schon reinschaut.
Das kann man natürlich auch machen, ja.
Ja, das ist ja Wahnsinn. Da lege ich mir natürlich sofort ein Spotify-Konto an.
Naja, das kannst du ja auch hören, wenn du das kostenlos nutzt. Also
natürlich.
Halt mit Werbung drin, aber du kannst es ja trotzdem hören.
Ich bin alt.
Macht ja nichts.
Kann man das kopieren auf seine MC? Dass ich das auch unterwegs hören kann auf meinen Walkman?
Theoretisch ja.
Oh Mann. Okay. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Ja. Jetzt habt ihr das alles zusammen mit mir erfahren. Und wir fragen uns, welche Geheimnisse hat er noch, der Danny? Was gibt es noch von Spectral Radio, was wir alle nicht wissen, außer er? Morgen fliegt so ein riesiger Spectral Radio Hindenburg, wie Zeppelin über die...
Ja, genau. Ja. Den habe ich gebucht. Das darf über die aber Stadt. Noch keiner wissen. Ich habe noch Sticker über...
Immer noch? Du hast immer noch Sticker
ja, über? Ja, es ist leider, also es melden sich immer noch Leute, aber die Leute sind immer so, ich muss mal was sagen, Leute, ihr könnt auch gern mehr als nur einen haben. Ihr braucht wirklich keine Angst haben, dass ihr irgendwie was wegschnappt oder so, oder dass ihr dann irgendwie dreist wirkt oder so, überhaupt nicht. Ich möchte die loswerden und wenn ihr 5 oder 10 Stück haben wollt, dann sagt Bescheid. Also momentan habe ich noch 20 Stück über. Sagt Bescheid. Und passt schon. Also, die sind, wie gesagt, auch kostenfrei. Ich möchte da nichts haben. Ich würde halt in der Regel halt das Porto mir dann zurückholen, quasi die 80 Cent für die Briefmarke. Aber ansonsten ist das halt komplett kostenlos. Und sagt Bescheid, ich habe noch welche.
Ich hätte gern einen. Das sage ich dir jetzt hier unter uns.
Einen.
Ich hätte gern, ja, ich bin bescheiden.
Hast du mir gerade zugehört eigentlich?
Ja, ich habe dir zugehört und das, obwohl du gesehen hast, dass ich zur Seite auf mein Smartphone geguckt habe, während du geredet hast. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich gerade ein Zitat bekommen habe von Dan Aykroyd über den neuen Film. Aber nicht sehr spektakulär. Nein, du hast gesagt, man braucht nicht bescheiden sein. Man kann auch mehrere. Aber ich brauche nur einen.
Gut, dann kriegst du einen.
Ja.
Okay.
Den, es reicht aber, wenn du mir den zurücklegst. Den musst du mir nicht extra schicken.
Okay, ich heb dir einen auf.
Du hebst mir einen auf, den kannst du auf meine Spenglers jetzt wollte ich beinahe sagen Neutrino, Neutrona-Wand legen und ich hole mir den dann damit ab, okay, quasi, gut, wenn ich das nächste Mal vorbeikomme.
Mache ich, lege ich bereit. Also, Leute, ich habe noch 19 Sticker über.
Ja, jetzt sind es ja nur noch 18. Oder waren es eben 20?
Ha, hat er mir doch nicht zugehört.
Ich habe doch gesagt, erwischt. Da kam ein Kommentar vom Dan Aykroyd.
Was hat er denn gesagt, der Onkel Dan? Ja, ne, jetzt aber wieder schnell der Griff zum Mobiltelefon.
November, tralala.
Ich greife in die Chipstüte. Entschuldigung.
We're coming together in November and I'm cheering along with Sony and our exhibition partners for a time when we can sit there next to each other with popcorn and drinks and enjoy the movie together. We need this. It's essential to humans to do that. So it should be seen on the big screen. Jason Reitman did a magnificent job of passing the torch. It certainly leads to further iterations of the characters he's created and indeed to other ideas in the Ghostbusters world. Also jetzt nicht irgendwie irgendwas Sensationelles. Er meinte, wir sollten den Film gucken gehen.
Ja, aber es ist ja schon das, was er am Schluss gesagt hat, finde ich ja schon spannend, weil das war ja was man bisher jetzt noch nicht so von offizieller Seite gehört hat. Das ist ja, oder? Ja?
Dan Aykroyd hat gesagt, es wird mehr Ghostbusters geben.
Ja gut, das ist ja mal so eine Sache. Aber trotz allem ist das ja was ja für uns eh, glaube ich, relativ safe ist. Viele ja, glaube ich, oder wo viele ja noch nicht so sicher waren, dass das ja quasi mit den Figuren auch so weitergehen wird. Und das finde ich ja schon spannend.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen, ja. Also für diejenigen, die es jetzt nicht verstanden haben, die jetzt der englischen Sprache nicht so mächtig sind, kurz zusammengefasst. Also im Prinzip hat er sich einfach nochmal dafür ausgesprochen, dass der Film im Kino läuft und dass er sich freut und dass man es wieder zusammen erleben kann, weil es eben wichtig ist, so für das soziale Zusammensein und so weiter, ne, mit Leuten den Film zu gucken und so weiter. Also
er hat gesagt, wir kommen alle zusammen und gucken den Film an. Das nehme ich tatsächlich wörtlich. Ja, also ich will mit ihm den Film sehen.
Ja, genau. Ist auch geil. Ja, Dan, dann komm doch mal zu uns ins Kino hier.
Genau. Kommst du mal vorbei.
Kommst mal vorbei, Gil.
Ja, weißt Bescheid.
Genau.
Wo soll er denn hinkommen? Mehr in deine Richtung oder mehr in meine Richtung?
Das kommt drauf an, das klären wir später.
Okay, gut.
Wollen wir in die News gehen?
Ja.
Spectre Radio News.
Die News. Es gibt nicht viel Neues.
Nein.
Eine Sache. Primark.
Ja, und zwar, wie mir gerade versichert wurde, aus dem Ghostbusters Deutschland Forum auf Facebook.
Facebook.
By the way, vielleicht sollte ich das mal irgendwie so in die Runde schmeißen. Wir haben eine Facebook-Gruppe. Also nicht nur eine Facebook-Seite, es ist immer nur von der Homepage die Rede. Aber wir haben natürlich auch eine Facebook-Seite, facebook.com/Ghostbusters Germany. Wenn ihr dort seid, gibt's auch einen Button oben zur Gruppe direkt. Mhm. Und da könnt ihr in der Gruppe dann beitreten und auch die wunderbaren Sachen sehen, die unsere Mitglieder da und MitgliederInnen posten.
Jawohl.
Da hat wohl ein junger Mann ein Ghostbusters-T-Shirt entdeckt, beziehungsweise die haben bei Primark immer so von armen Kindern zusammengepflückte T-Shirts für ein paar Euro. so Nerd-T-Shirts, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr mal im Primark wart. Dann zwei Sachen. Erstens, schämt euch. Zweitens, guckt mal in die T-Shirt-Ecke. Da liegen immer so nerdige T-Shirts. So Jurassic Park, ganz viel. Rick and Morty habe ich ganz viel gesehen. Also habe ich mir sagen lassen. Und jetzt gibt's auch ein Ghostbusters-T-Shirt. Ein schwarzes T-Shirt ist es, mit einem roten Kreis. Und da drin ist ein Slimer zu sehen. Und es steht, glaube ich, noch Ghostbusters drüber, damit man auch Bescheid weiß.
Ja. Ich werde das jetzt nicht bewerben, ich werde es mir auch nicht kaufen, aus von dir genannten Gründen gerade.
Ja, das ist richtig. Also solche T-Shirts kosten meistens nur 7 bis 10 Euro, aber ihr müsst halt auch wissen, wer dafür bezahlen muss, wenn ihr das kauft. Ja, ich hole mir das nicht. Hanna ist übermorgen bei Primark, bringt vielleicht eins mit, keine Ahnung.
Ich gehe da nicht rein.
So, das war die eine News.
Das war die eine News, und die zweite News bezieht sich auf den Ghostbusters 2 Scorn. Da werdet ihr jetzt sagen, what, da haben wir jetzt länger nichts mehr von gehört. Was gibt's denn da Neues? Ja, so richtig official.
Einige sagen auch, hä? Der ist doch schon lange raus.
Ja, ich glaube, wir müssen das wirklich auch jedes Mal mit dazu schreiben, beziehungsweise mit erwähnen. Es geht hier nicht um den Soundtrack. Den gab's ja schon mit hier Bobby Brown, Run DMC drauf und so weiter. Darum geht's nicht. Es geht um den Score, das heißt die orchestrale Musik, die atmosphärische Musik sozusagen, die Randy Edelman gemacht hat. Und die gab's eben bisher noch nicht. Und der Score sollte ja eigentlich schon im Juni erscheinen. Und dann gab es ja zwischendurch mal bei JPC diese Listung, die sehr merkwürdig war. Und bei Amazon stand irgendwie Danny Elfman dabei als Künstler, keine Ahnung. Totaler Blödsinn, das ist ja alles irgendwie wieder verschwunden. Und jetzt auf, jetzt musst du mir helfen, cd.de, also cede.de geschrieben, ist die,
ja.
Bitte?
Ja, ich habe nur gelacht, weil das okay, so.
Danke. Also da ist jetzt die CD gelistet, habe ich gesehen. Die soll am 13. August wohl released werden, also laut dieses Versandes. Und das ist ja nun ein großes Versandhaus, das ist jetzt nicht irgendein kleiner Shop so. Und die Vinylversion soll wohl am 25. Oktober dann kommen.
Ja.
Und ich muss sagen, ich halte das für realistischer, dass die CD zuerst kommt und dann die Vinylversion, weil die Presswerke einfach wahnsinnig überlastet sind. Es gibt nicht mehr so viele. Und eigentlich bisher immer, ausnahmslos alle Sachen, die ich irgendwie mehr kaufe, gern mag, sind die Vinylversionen immer später gekommen als die CDs, eben aus genannten Gründen. Also, es ist natürlich noch nicht so richtig offiziell, aber könnte vielleicht klappen.
Sag mal, war es nicht auch so, dass letztes Jahr irgendwie eine von zwei verbliebenen großen LP-Produktionsstätten abgebrannt ist und dadurch die jetzt irgendwie komplett in Verzug, weil eigentlich nur noch eine große Fabrik gibt, die das herstellen kann?
Ich meine, es waren zwei, die es noch gibt. Aber ja, es ist in der Tat so, dass es da nicht mehr so viele Presswerke gibt. Und dementsprechend, ja, schwierige Sache inzwischen. Und ich frage mich halt, was ist, wenn die anderen halt auch irgendwie abbrennen oder die dicht machen und so, dann, ja, dann sieht's düster aus für Vinyl, glaube ich. Aber ja, also, ich bin gespannt. Wir werden natürlich da am Ball bleiben, aber mal gucken. Mal gucken.
Ja, mal schauen. Also ich habe heute auch gehört, ja, aber auf der anderen Seite steht doch immer noch als Release der 11. Juni. Und ich kann euch eins verraten, am 11. Juni wird der nicht mehr rauskommen.
Das ist witzig, dass du das gerade sagst, weil ich habe noch vorhin überlegt, ob ich einen Kommentar schreibe bei Facebook, dass am 11. Juni nichts erscheinen wird, weil der schon war. aber ich hab's dann gelassen, aber danke, dass du das jetzt an dieser Stelle erwähnt hast.
Also, ich fand's witzig.
Also Leute, der Score erscheint nicht am 11. Juni.
Nein, also nicht vormerken. Nicht vormerken. Schreibt euch im Kalender zum 11. Juni nichts mehr. Das hat keinen Sinn.
Obwohl vielleicht, ja, am 11. Juni 2022.
Da geht vielleicht der ein oder andere von aus, aber nein.
Richtig. Also, wie gesagt, es ist ja auch, wenn ich mir so die Webseite, die ja genannt wurde, von Randy Edelman angucke, die ist nicht wirklich gut gepflegt, so, weißt du? Also, die haben ja auch echt lang gebraucht, bis sie da wirklich diesen Release von dem Score überhaupt mal aufgenommen haben. Also in die Liste. Insofern, Leute, also natürlich ist das noch nicht auf dem neuesten Stand, weil das einfach nicht so gepflegt wird.
Übrigens.
Ja, bitte.
Auf JPC steht immer noch, also da gibt's keine Verwechslung, der 11. Juni 2021.
Ja, ja, das stimmt auch, ja.
Aber also man kann das nicht im Jahr verwechseln.
Aber wie gesagt, ist immer noch nicht erschienen. Also wer den jetzt irgendwo gefunden hat, sagt Bescheid, ne?
Ja, den will ich auch unbedingt haben dann. Dann schickt mir sofort auch eine Sicherheitskopie. Ja. Aber ich kann das ja so offen sagen, weil ich hole mir ja dann eben Original wieder. Also denen entgeht ja kein Geld bei mir.
Das stimmt.
Aber wenn ihr dann einen Score im Internet findet und da sind so Geräusche aus dem Film, das ist nicht offiziell. Das ist nur ein alter Bootleg.
Ja, da gibt's ja diverses Zeug. Manche schlechter, manche weniger schlecht. Also, weiß ich nicht. Ich find's immer nervig, weil wenn ich den Score mit Filmgeräuschen hören will, dann gucke ich mir halt den Film an, so, ne? Also, keine Ahnung.
Ja.
Aber trotzdem ist es ja nett, dass die Leute sich die Mühe gemacht haben für die Leute, die das unterwegs irgendwie hören möchten oder so. Ist es ja trotzdem eine schöne Sache. Aber ich freue mich wahnsinnig drauf, wenn man das wirklich mal gut remastert, mit guter Klangqualität aufbereitet bekommt. Mit dem Booklet, wo Informationen drinstehen und so. Also ich glaube, das wird sehr interessant.
Ja, was der Danny sagt. Ich sehe hier gerade, dass es gibt noch eine News, die habe ich zumindest rausgepickt aus dem umfassenden Merchandise-Angebot, das es zum Thema gibt.
Meinst du die Decke?
Ja, ich meine die Decke, mit der ich tatsächlich geliebäugelt habe, aber wie?
Die ist schon cool, ne? Ich finde die
nicht
auch cool.
Zu knapp, mein Freund. Ja. Die ist richtig cool. Also, jetzt fragt ihr euch erstmal, hä? Also, wir wollten ja eigentlich nichts bewerben, was vom großen A kommt, hatten wir ja öfter schon gesagt, aber es gibt natürlich so Einzelfälle, wo es halt einfach keinen anderen Anbieter gibt. Wahrscheinlich gibt es sogar andere Anbieter. Aber ihr könnt ja, die Zeit könnt ihr euch ja nehmen und ein bisschen gucken, wo es das noch gibt. Auf jeden Fall ist in diesem großen Warenhaus eine Ghostbusters-Decke aufgetaucht. Wo habe ich's? Eine aus Polyester, 100% Polyester, so sehr, sehr, sehr mega gemütlich sein, stand auch im Angebot. Und ist so bettgroß. So, ich glaube, 2,30 Meter mal 1,60 Meter, das ist schon richtig viel. Mhm. Und man hat das neue Ghostbusters-Logo, also dieses mit den Nieten vor schwarzem Hintergrund. Man hat den runtergeruppten Ecto 1 aus Afterlife, also Legacy. Und oben und unten sind so zwei so blaue Balken, auf denen so kleine Mini-Puffs so mehr oder weniger Polonaise tanzen und sich malträtieren
dabei. Ja, das ist echt cool, das Motiv.
Das sehr cool. Also die Persönlichkeit dieser Mini-Puffs, die wird auch irgendwie in jedem Produkt aufgegriffen. Das finde ich cool.
Ja.
Das ist zerstörerische. Finde ich sehr, sehr geil. Ich mag solche Decken und erst habe ich mir gedacht, ach naja, so eine Kinderdecke brauche ich nicht, da passe ich eh nicht drunter. Das ist nichts Halbes, nichts Ganzes, aber es ist eine riesige Decke.
Ja, eben.
Da passe ich sehr wohl drunter.
Eben, also ich werde mal gucken, ob es da noch irgendwie Quellen gibt, wo man die noch bekommen kann, weil bei dem Versandhaus mit A möchte ich jetzt nicht unbedingt bestellen, aber mal gucken, vielleicht werden wir noch irgendwo fündig, dann werden wir das im nächsten Podcast natürlich nachreichen.
Ja. Genau, da waren wir jetzt schlecht vorbereitet. Ich habe auch nicht mehr dran gedacht.
Alles
das,
gut, alles gut. Alles
an die Decke, aber da ist sie.
Ist doch schön, wenn auch mal spontan Sachen hier passieren.
Ja.
Wie spontan, dass ich jetzt in die Chips-Tüte greife, Entschuldigung.
Und ich habe deinen Rucksack vorgestellt, dachte ich mal.
Bitte?
Falls der eine oder andere, deinen Rucksack habe ich noch vorgestellt. Ach, ja. In einem Artikel. Mhm. Falls der eine oder andere sich gefragt hat, hey, wie sieht das aus? Und ich will vielleicht auch einen haben und dann. Das ist ja schon ein cooles Teil.
Auf ghostbusters-deutschland.de, dieser wunderbaren Seite, die euch auch diesen Podcast präsentiert, da findet ihr den Artikel über diesen Ghostbusters-Rucksack von Elements. Und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich habe den auch und ich werde nicht bezahlt dafür, dass ich das sage. Also ich musste den leider kaufen. Ich habe ihn nicht kostenlos bekommen. Von daher, das ist dann Kritik, die kann man auch, glaube ich, ernst nehmen. Der ist sehr cool. Der kostet ja normalerweise 63 Euro noch was irgendwie. Und der ist gerade auf 37 Euro reduziert. Ich glaube, ich habe nur 34 bezahlt. Bin mir aber nicht sicher. Vielleicht haben sie es noch mal ein bisschen angehoben im Preis. Keine Ahnung. Jedenfalls ist das ja eigentlich so ein Skater-Rucksack. Das heißt, man könnte auch ein Skateboard festmachen da dran. Es hat so zwei Riemen vorne dran. Das ist schon ganz cool. Ich finde auch die Taschenaufteilung sehr geil. Es hat ja oben noch ein kleineres Fach, wo du dein Brillenetui reinpacken kannst, wo ich mal meine Sonnenbrille aufbewahre. Die Seitentaschen sind super leicht irgendwie. Also da kannst du auch gut was verstauen und so. Es ist echt super toll. Ich mag den. Das Design ist auch cool, weil das Ghostbusters-Logo quasi von dem Elements-Logo so umrahmt wird, das ja auch rot ist in dem gleichen Farbton. Das sieht sehr, sehr geil aus. Also ich mag den, hat dann an den Stellen, wo der Reißverschluss ist, also wo die Reißverschlüsse sind, muss man ja sagen, ist es grün hervorgehoben, so Slimer-grün so ein bisschen. Das sieht auch sehr geil aus. Also ich finde den sehr cool, wer noch einen guten Rucksack braucht. Und der hat echt eine, der ist wirklich wertig. Also als ich den...
Das wollte ich dich jetzt fragen, es wäre als nächstes, weil du den ja jetzt schon ein paar Tage hast, was du für Eindruck und Erfahrung hast.
Ist er. Also zum einen ist der ja auch noch so ein bisschen beschichtet. Das heißt, wenn es regnet, dann wird er nicht, also dann saugt er sich nicht so voll. Was ich schon cool finde, weil der alte Rucksack, den ich hatte, das war so ein Militärrucksack, aber der ist halt dann auch echt nass geworden so. Und hat sich halt sehr schön vollgesogen mit Wasser. Das war immer ein bisschen unangenehm. Der hier ist besser. Und ist auch sehr schön, dass der im Rücken so ein bisschen gepolstert ist. Das heißt, der ist sehr, sehr angenehm, gerade wenn man einen empfindlichen Rücken hat, wie ich jetzt auch, ist der sehr zu empfehlen, weil er sich super angenehm trägt. Also ich finde den cool, bin super begeistert und der war, ich hätte auch die 63 Euro bezahlt jetzt so. Wenn ich den jetzt von der Qualität sehe, dann hätte ich auch mehr bezahlt dafür. Ich finde den cool.
Ich habe auch, muss ich ehrlich sagen, drüber nachgedacht. Er ist ja immer noch im Angebot, zumindest jetzt, wo wir drüber sprechen. 40% günstiger, 37,80 Euro. Und ich habe mir hier auf der Seite bei Elements sind auch viele Bilder, man kann den sich irgendwie von allen Seiten angucken. Und der sieht auch tatsächlich, also du siehst im Profil, dass da endlos viel reinpasst. Und auch hinten sieht er mega gemütlich aus.
Ja, ja, wobei der auf dem Bild auch ein bisschen ausgestopft ist, das muss man auch sagen. Also den haben sie anscheinend so ein bisschen vollgestopft, damit er halt dicker aussieht. Aber ich schicke dir nachher mal Bilder von meinem. Ich mache da mal ein paar Fotos nachher, dann kannst du den vielleicht ein bisschen besser einschätzen. Der sieht Natura besser aus, ist wirklich so. Also auch das Logo, das sieht richtig wertig aus da drauf. Das ist ja auch so ein bisschen glänzend. Er ist sehr cool. Den kann ich echt empfehlen.
Also ich finde, auf den Bildern sieht er schon mega wertig aus und cool.
Ja.
Auf den Bildern sieht er fast aus wie so ein Trolley irgendwie zum Verreisen.
Ja, ein bisschen, ne? Ja, aber stimmt, die Bilder geben das, also die sehen schon cool aus, aber in Natura sieht er noch mal besser aus, finde ich. Also okay. Ich war, als ich den ausgepackt habe, war ich echt ziemlich gehypt. Der ist sehr cool.
Das ist natürlich auch immer, wenn man, denke ich jetzt gerade, wenn man so eine Cosplay-Parade macht, wie wir jetzt neulich. Und eigentlich hast du dann immer einen dabei, der kein Pack trägt. Und da wäre eigentlich so ein Rucksack genau das Richtige dafür. Weil irgendjemand läuft immer mit dem Rucksack rum. Da sind dann halt Getränke drin oder so Sachen, die halt sonst nirgendwo hinpassen. Und da wäre das auch nicht ganz, wäre nicht schlecht.
Ja, deswegen. Ja. Also der ist sehr cool. Und wie gesagt, also die Qualität, da kann ich echt sagen, der ist das Geld wirklich wert. Also der wäre, wie gesagt, auch den Vollpreis wert. Und also ich würde es auch dir empfehlen, wenn der momentan noch reduziert ist, wenn du einen guten Rucksack brauchst nochmal. Also für den Preis, glaube ich, wirst du den dann so schnell nicht wiederkriegen, wenn der dann weg ist. Ich glaube, das sind ja auch so ziemlich noch die Reste, die sie da jetzt irgendwie abverkaufen. Und man muss ja auch dazu sagen, der ist ja auch, wenn du auf die Größe gehst, auf Size, dann ist er als U bezeichnet, also Unisex. Der ist also für Männer und Frauen. Ist jetzt nicht spezifisch ein Männerrucksack, wie das ja oft so ist, ne?
Da steht Rucksack für Männer, das fand ich ein bisschen.
Ja, aber wenn du auf der Seite, wie gesagt, auf die Größe gehst, auf Size, da kannst du dann eine U auswählen. Also.
Hab ich eben gemacht, fand ich eben noch lustig. Dann wähle eine Größe und dann gibt's nur U.
Ja, das ist schon ein bisschen
mehr. Ich bewege mich durch meine Stadt, weil ich ja nicht krank oder alt bin, eigentlich fast nur zu Fuß. Ja, wenn ich raus will aus der Stadt, nehme ich das Auto, aber ich bewege mich fast nur zu Fuß durch die Stadt und wenn ich einkaufen gehe, dann auch nur mit meinem Rucksack. Ist das ein Rucksack, den man richtig belasten kann mit Einkäufen, so ja. Glasflaschen und so
ja,
und ohne dass der dann gleich kaputt geht? Sehr schön.
Der ist super robust. Also ich habe da jetzt auch beim letzten Mal, als ich weggefahren bin mit meiner Frau, da habe ich den auch mitgenommen, habe da auch den benutzt, um mal ein bisschen was reinzupacken, weil wir ein bisschen beladen waren und also da kannst du halt auch wirklich volle Glasflaschen reinpacken und so, das funktioniert super.
Mhm, okay, das ist nämlich immer das Problem bei meinen Rucksäcken, den irgendwann so, weiß ich nicht, rigoros vollgepackt mit Sachen und dann geben sie nach, aber ja, sehr schön. Ist ein Gedankengang wert. Der Preis ist mir sowieso, oder ich gehe davon aus, dass der mir wieder zurücküberwiesen wird von einem anderen Versandhandel. Das ist ziemlich genau der Preis.
Ja, so super. Okay,
ist noch Euro günstiger. Leute, ich wollte eine Ghostbusters-Uniform bestellen bei excosa.de oder so, oder .com. Das ist so ein Kostüm-Dingsbums. Bestellt da nix. Ich wollte eine Reboot-Uniform bestellen. Und die war im Angebot für 38 Euro, normalerweise um die 60 Euro. Ich bestell das, ich bezahle das per PayPal, es tut sich zwei Wochen lang nichts. Ich schreibe die an und die schreiben mir zurück nach zwei Wochen, ja, der Artikel ist ausverkauft. Aber sie können gerne für denselben Preis was anderes haben. Und ich denke mir so, nee, wenn ich was anderes wollte, hätte ich ja das nicht bestellt. Das ist ja auch also Excosa bitte meiden, ihr Leute, ihr Cosplayer, die jetzt hier zuhört und da Kostüme kaufen wollt. Das ist doof, die sind doof. So, das musste ich hier noch. Ja, man kann ja so eine Warnung reinhauen. Also es kann ja sein, dass sich der eine oder andere mal hier verirrt
ja, dorthin. Klar.
Ja, aber ich glaube, mehr ist nicht.
Nö, ich hätte jetzt auch nichts.
Haben wir noch? Ist noch tatsächlich sind noch die Ghostbusters Zeichentrickfolgen online, sehe ich gerade.
Also, okay, aber es kommen keine neuen mehr dazu, oder?
Es kommt keine neuen mehr dazu, aber wenn ihr sie noch gucken wollt, schaut sie ganz schnell, weil sie wahrscheinlich irgendwann dieses Monat verschwinden.
Ja.
Haben wir aber auch schon letztes Mal drüber geredet.
Genau.
So.
Gut.
Von mir aus können wir jetzt in die Pause übergehen.
Okay, Pause. Und dann geht's weiter mit Race Occult Books.
Ghostbuster! Die lustigen Geister sind jetzt frei. Und du bist dabei mit deinen Geisterjägern. Ein Riesenspaß. Komm mit, gib Gas.
Da, der dicke Marshmallow-Geist.
Könnt ihr ihn schnappen?
Ja, wir haben ihn.
Ghostbusters, wer wagt die lustige Geisterjagd?
Race Occultics. Bis 7 Uhr Wochentag, samstags bis Mitternacht. Danke sehr.
Zuletzt bei den Ghostbusters. Winston heiratet. Doch was er nicht erwartet, plötzlich regnet es Blut. Autos schweben durch die Luft. Dana und Louis sind wieder besessen, diesmal aller nicht von Torwächter und Schlüsselmeister, sondern von gigantischen Vögeln, von Gosas Schwester Tiamat, der bösen Bitch-Göttin.
Hast du gerade Bitch gesagt im Podcast? Geht's noch?
Ja. Zusammen mit allen anderen Ghostbusters steigen die vier Ghostbusters auf ein Häuserdach. So wie im ersten Film, wo sie gegen ein gigantisches Drachenungeheuer, das Tiamat ist, die Strahlen kreuzen.
Mal wieder.
Zum vierten Mal und Tiamat oder so. Sich in einer Explosion auflöst, nicht ohne zu lachen und noch einen Blutregenschauer hinterher zu schicken.
So ist es.
Und jetzt die Fortsetzung.
Die Fortsetzung fängt witzigerweise nicht genau oder geht nicht da weiter, wo die letzte aufgehört hat. Was aber generell irgendwie bei Burnham und Schöning gern mal so ist, dass so eine Storyline halt auch manchmal so Lücken hat und dass die Hefte quasi nicht genau da weitermachen, wo es aufgehört hat, sondern noch vielleicht ein bisschen Zeit vergangen ist oder so. Man muss ja auch immer noch mal erwähnen, das ist jetzt zwar Part 2, auch im Podcast-Cover bezeichnet und im Titel und so. Es ist ja ein Sammelband, von daher sind jetzt hier auch wieder 4 US-Hefte versammelt und diese Storyline Mars Hysteria lief halt über 8 Hefte. Dementsprechend ist es ja eigentlich immer Monat für Monat weitergegangen so und wir haben jetzt uns hier so also den zweiten Sammelband vorgenommen mit den zweiten 4 Heften. nicht wahr?
Ja.
Magst du zusammenfassen, was hier so passiert? Oh.
Ich habe das schon zusammengefasst, was letztes Mal passiert ist.
Okay.
Die Zusammenfassungen sind ganz schlecht, ich kann das nicht gut.
Gut, dann versuche ich es jetzt mal ein bisschen zusammenzufassen. Letztes Mal ist mir das nicht so gut gelungen.
Ich fand das richtig gut.
Also, im Prinzip startet es hier mit einer Szene mit Ray, der mal wieder scheinbar seinem, ja, wie soll ich sagen, also diesem Geist begegnet, der ihm auch schon in den ersten Ausgaben dieser Reihe begegnet ist, der halt wie John Belushi aussieht.
Ein Spirit Animal so ein bisschen.
Spirit Animal kann man so sagen, genau. Und den sieht er halt noch von hinten und er fragt halt, Moment mal, wieso bist du denn wieder da? Ist das ein Traum? Und der dreht sich halt um und hat das Gesicht von Goza, also von der Erscheinung, also diese weibliche Erscheinung aus dem ersten Film. Ray wird dann wieder zurückgeholt durch eine Ohrfeige von Peter. Und man sieht, dass das Team erweitert durch die Ex-Ghost Smashers gerade in einem Heli unterwegs sind, um auf Heart Island einer Spukerscheinung nachzugehen. Und dieser entpuppt sich als Vigo, der wieder zurückkommt, obwohl er doch in seinem Bild ist.
Seltsam,
ja, ja.
Aber so steht es geschrieben.
Den können sie, und gezeichnet, den können sie halt besiegen. Und Ray hat halt immer wieder Momente, in denen er irgendwie in sich zu kämpfen hat und immer wieder Goza quasi in sich begegnet und Goza mit ihm spricht, weil er eben derjenige ist, der halt dadurch, dass er die Vernichterform damals gewählt hat, muss er quasi Goza irgendwie wieder zurückholen, wie auch immer, keine Ahnung. Und Goza versucht halt in allen möglichen Erscheinungsformen mit ihm so ein bisschen Kontakt aufzunehmen. Er sieht ihn zum Beispiel auch als die Spinnenhexe aus dem Videogame und so weiter. Also verschiedenste Formen.
Er sieht, das fand ich auch geil, er sieht ihn auch als diesen Zombie-Marshmallow-Mann aus der Infestation.
Ja.
Kurz mal.
Stimmt.
Für so einen Blick. Sorry, ich bin ins Wort gefahren.
Ja, alles gut. Ist ja durchaus ein wichtiger Einwurf. Ja, währenddessen sind halt Egon und Kylie dabei herumzuforschen und so weiter und die werden dann plötzlich von den Vögeln angegriffen, über die du vorhin schon was gesagt hast, die quasi Dana und Luis besetzt haben. Und dann haben wir noch einen kleinen Zwischenteil mit Tia und einer Freundin, die wo noch mal so ein bisschen gesettet wird, was später noch passiert, wobei, also, ne, das, weiß nicht, ich find's halt schon relevant, weil es zeigt ja irgendwie hier, dass das Zusammensein mit Winston in Zukunft problematisch sein könnte, weil er ja ein Geisterjäger ist, bla 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 und so weiter, wegen der Gefahr. Also, ich finde, Burnham drückt es einem schon hier so ein bisschen ins Gesicht, finde ich. Also, das, was später passiert, das wird halt hier sehr oft, finde ich schon, also fast schon vorweggenommen. Finde ich ein bisschen schade manchmal. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da werden wir gleich noch drüber reden. Und ja, die Ghostbusters sind dann wieder in der Feuerwache und rätseln immer noch herum über Tiamat, bla bla bla. Und dann hat Ray seinen Levitationsmoment, ja, in dem er schwebt und Goza und Tiamat beide in ihm sich bekämpfen. Und Tiamat, Spoiler, gewinnt den Kampf. Und verbannt Goza in eine andere Welt und begreift dann komplett Besitz von Ray und versucht halt die Verwahreinheit zu öffnen. Und die Ghostbusters können Ray dann einigermaßen aufhalten, indem Winston, also Winston ist eigentlich derjenige, der die Situation löst, weil Kylie erwähnt, dass so alte Götter, die fahren total drauf ab, auf so Menschenopfer. Das finde ich total gut. Und da kann man oft was mit erreichen. Und Winston kommt dann eben drauf, okay, ich opfer mich jetzt und greift in die Verkabelung der Verwahreinheit und stirbt daraufhin. Also sein Herz hört aufzuschlagen und er atmet nicht mehr. Er ist also per se tot. Wird aber durch eine Adrenalinspritze von Peter und Egon wieder ins Leben zurückgeholt. Nicht ohne vorher einen Dialog mit Tiamat gehabt zu haben, denn Tiamat sagt, naja, so ein richtiges Opfer war das jetzt nicht, ne? Und das war ja auch ein bisschen spontan, ne? Und eigentlich möchte ich ja entscheiden, was für ein Opfer gebracht wird. Und so kommt es, dass Winston sich eben nicht für ein Opfer entscheidet oder entscheiden kann, denn Tiamat gibt ihm ja die Chance, das zu wählen, aber er tut es nicht. Und Tiamat macht etwas, was echt fies ist, nämlich man denkt erst, sie würde Tia, also die frisch gebackene Ehefrau von Winston, töten, macht sie aber nicht, sondern sie löscht nur die Erinnerung an die Hochzeit und an Winston aus ihrem Kopf und aus allen Köpfen. Das heißt,
außer Winstons.
Bitte?
Außer Winstons.
Außer Winstons, genau. Und das ist natürlich echt eine Folter, was aber auch bedeutet, das Opfer ist erbracht worden und Tiamat zieht sich zurück. Diese Situation ist also gelöst und Winston hat also seine Tia auf die ein oder andere Weise verloren.
Ja, das hast du doch sehr schön zusammengefasst.
Ja, eigentlich bin ich ja den Comic einfach durchgegangen, so chronologisch.
Ja, aber das war jetzt alles Wichtige dabei. Ich hätte das jetzt auch nicht schöner machen können.
Gut, dann frage ich dich jetzt mal, so, wir haben ja letztes Mal auch schon so ein Vorab-Fazit gemacht. Wie findest du denn jetzt den zweiten Teil im Vergleich zum ersten?
Ich finde das allgemein besser. Also das hat immer noch Luft nach oben, aber ich fand das besser. Weil beim letzten Mal hatte ich das Gefühl, dass sie halt nur Fanservice nach Vorschrift gemacht haben und dass so die Strukturen der Geschichte bis zum Ende sehr sich anlehnen an dem ersten Film halt. Mhm. Und hier haben wir eine Reihenfolge von neuen Schauplätzen, diese Traumsequenzen, denen Ray immer ausgesetzt wird. Vigo macht Spaß. Also Vigo zu bringen ist natürlich auch reiner Fanservice. Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn und es wird auch nicht so richtig erklärt, was es jetzt damit auf sich hat. Vorher sind ja auch noch die Scolari Brothers da zu sehen. Aber gut, man kann natürlich sagen, Tiamat ist eine Chaosgöttin und dann damit hat sich's auch schon als Erklärung. Das gefällt mir gut. Ich mag diese Sequenz mit Egon und Kylie, das Zusammenspiel, wie die halt diese von diesen Vogeldämonen besessene Dana und Louis da irgendwie befreien und ich finde das allgemein recht schön. Auch die Sequenz, in der Ray besessen ist und am Ende natürlich, das finde ich insgesamt ein bisschen doof, dass das halt nichts Konsequenzen hat und auf der einen Seite wird Winston verheiratet ein Band vorher und dann wird das wieder auch komplett auf Null zurückgestellt. Das finde ich schade und doof, weil so kann sich das natürlich irgendwie auch nicht weiterentwickeln und das ist alles ad absurdum. Man hört ja dann auch nie wieder was von ihr, aber wie sie es gemacht haben, wenn sie es denn schon unbedingt machen mussten, fand ich eigentlich ganz, ganz cool. Das ist nicht platt irgendwie, dass sie jetzt einfach gestorben ist, sondern es ist schon dramatisch und auch schön geschrieben. Also ich finde es insgesamt besser.
Ich würde dir, also die Sache mit Tia, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist aber generell irgendwie so dieses Burnham und Schöning-Problem. Also generell ist es ja eher das Burnham-Problem, weil er schreibt ja die Sachen. Dass irgendwie, du merkst immer, wenn so eine schwerwiegende Veränderung für einen Charakter eingeführt wird, dann immer nur dann, wenn sie später auch wieder ausgemerzt wird, sozusagen. Ich meine, das hatten wir ja auch zwischen Jenny und Ray, wobei sie ja bei Jenny, die haben sie ja so ein bisschen beibehalten. Da sage ich jetzt nichts mehr, weil da kommen wir dann ja dazu, wenn es dann soweit ist, die Storyline. Aber da auch wieder so, ne, ja, irgendwie, also es wird nicht so richtig konsequent durchgezogen. Und das finde ich halt schade, weil gibt immer wieder so Callbacks in den späteren Geschichten auch zu Sachen, die vorher waren. Aber so richtig Relevanz hat das oft nicht. Und das finde ich sehr schade, weil da fehlt es mir tatsächlich auch ein bisschen an Tiefe. Das kann man natürlich sagen, gut, die Tiefe hatten die Ghostbusters-Filme ja auch nicht. Aber gleichzeitig ist es ja ein Comic und da kannst du halt mehr machen. Und
es ist eine fortlaufende Serie.
Ja, genau.
Das ist ja ganz was anderes als eigentlich ist es ja dafür da, dass es sich weiterentwickelt und nicht so.
Ja, deswegen. Ja. Also das fehlt mir ein bisschen. Aber tatsächlich, wie dieses Opfer dann quasi erbracht wird und was sie halt daraus gemacht haben, finde ich auch sehr, sehr gut. Und das hätte ich sehr schlimm gefunden, wenn sie tatsächlich getötet worden wäre. Und ich finde, es ist auch, wenn man es jetzt mal so sieht, das ist zwar fies, wenn man das sagt, oder es klingt gemeiner, als es gemeint ist. es ist schlimmer, als wenn sie gestorben wäre, weil, also für Winston, weil sie ist halt immer noch da, aber alles, was die beiden erlebt haben, was da war, alle Gefühle, alle Erinnerungen sind komplett gelöscht. Und auch die seiner Mitmenschen, seiner Kollegen, selbst die wissen nicht mehr, dass die beiden verheiratet waren. Und das finde ich halt schon echt richtig böse. Das ist schon echt fies. Und Winston tut mir am Schluss auch so leid, wie er dann da auf der Treppe sitzt, vor dem Haus, in dem Tias Apartment ist, und da weint. Und es ist den Schluss, der hat mich echt nochmal wieder berührt. Beim ersten Mal lesen hat er mich echt umgehauen. So, aber jetzt beim zweiten Mal lesen oder dritten Mal, vierten Mal, hat es mich immer noch echt berührt. Also der Moment ist echt ziemlich gut gemacht.
Mhm. Ja, das stimmt. Es gab übrigens immer ein, Moment, also das war jetzt ein Vorabfazit. Ist es jetzt besser oder schlechter als der Band vorher?
Ach so, schwierig. Ich hatte den immer ein bisschen schlechter in Erinnerung. Ich würde aber auch nicht sagen, ob ich den jetzt schlechter oder besser finde. Ich finde ihn eigentlich gleich gut. Also ich finde, das Niveau wird hier gehalten. Ich hatte den irgendwie schlechter in Erinnerung, aber muss echt sagen, ich finde das genauso gut. Also es geht echt gut weiter. Find so ein paar Sachen, du hast eben schon Vigo erwähnt, den finde ich hier total verschenkt. Das ist natürlich, wie du schon sagst, rein für die Fans einfach, guck mal, hier ist nochmal Vigo. Aber dass das auch so null irgendwie, also es muss ja auch nicht immer alles erklärt werden in Geschichten, das muss man ja auch sagen. Manches kann sich auch von selbst erklären oder ist auch schön, wenn das im Dunkeln bleibt. Hier finde ich es aber irgendwie so reingeworfen und da fehlt mir so völlig der Kontext irgendwie, weil das wird ja tatsächlich in der Geschichte einfach gar nicht erklärt, warum Vigo da jetzt auftaucht. Sie reden, als sie auf ihn treffen, darüber, ob denn irgendwie, ich meine, der muss ja noch in dem Gemälde sein und du siehst ja auch später in der Feuerwache, dass er im Gemälde ist, so. Ich weiß es nicht. Ich finde das irgendwie so reingeschoben und so nach dem Motto, wir hauen jetzt noch mal alles raus, weil es war ja, muss man ja auch immer wieder erwähnen, quasi eigentlich das Finale der Comic-Reihe, weil die Verkäufe nicht gut waren, also die Zahlen waren echt schlecht. Dementsprechend hat der Verlag halt entschieden, die Comics gehen nicht weiter und man hat halt gesagt, okay, Burnham und Schöning dürfen noch mal diese letzte Storyline machen, um ein schönes Finale und einen Abschluss zu haben. Und man merkt halt schon, dass sie noch mal hier alles reinwerfen, was geht.
Genau. So, ne? Also war so ein bisschen Endgame.
Ja, genau.
Mentalität.
Finde ich einen schönen Vergleich. Ich weiß nicht, ich finde so grundsätzlich auch dieses so, dass Tiamat die Schwester von Goza ist, ist halt auch schon so ein bisschen so, naja, geht aber noch. Und ich finde Tiamat eigentlich auch echt spannend. Der Kampf gegen Goza, da war ich dann völlig raus irgendwie. Das ist was hat mich beim ersten Mal lesen gestört. Jetzt immer noch auch das Goza dann einfach mal schnipp so in eine Parallelwelt verbannt wird und so. Keine Ahnung.
Ja, ich find's auch zwiegespalten. Also dieser Kampf, wo die auch alle möglichen verschiedenen Formen annehmen, von dem Slore und Form aus der Trickfilmserie und alles mögliche. Und auf jedem Bild eine andere Form, genau, ja.
Nexa.
Das fand ich auf der einen Seite auch ein bisschen doof, als halt auch, ich habe gedacht, auch es ist wieder nur Fanservice. Aber es entspricht schon so ein bisschen, glaube ich, dieser antiken Götterwelt oder Vorstellung. Da war das ja auch irgendwie alles die, keine Ahnung, die Familie, das war ja eigentlich nur Familiendrama,
ja,
in der antiken Götterwelt. Also die waren alle miteinander verwandt und die haben sich alle geliebt, aber die haben sich auch alle bekämpft. Und wenn man sich da so ein bisschen durchliest, das ist echt absurd. Also das finde ich hier schon irgendwie ganz gut eingefangen. Aber jetzt so über Seiten da, die da wrestlen sehen, das brauche ich jetzt auch nicht. Ich finde Tiamat ganz interessant. Ich mag sie. Ich glaube, ich mochte sie früher nicht so. Jetzt geht's so. Ich weiß jetzt gar nicht, wo steige ich denn jetzt hier ein? Vielleicht noch mal ein Wort zu Vigo.
Ja, bitte.
Ich stimme dir komplett zu. Ich denke auch, dass man mit dem irgendwie was Cooles hätte machen können. Vielleicht auch, wenn die jetzt noch Zeit gehabt hätten, die Serie fortzusetzen oder vielleicht eine Einzelgeschichte oder so. Dann halt irgendwie noch mal was Kreatives mit dem machen. So taucht er einfach auf und lacht ein bisschen rum. Ich finde ihn im Rahmen der Geschichte verschwendet, aber wie er inszeniert ist, finde ich geil, weil er halt wirklich so Partykarpate ist hier. Also so stelle ich mir Vigo vor, wenn der irgendwie richtig los hätte leben können nach dem zweiten Film, wenn er nicht aufgehalten war, weil er drückt sich auch hier so ein bisschen auch wie Vigo aus, der hätte diese ganzen Klischee-Sprüche immer hat und da hat sich das Videospiel ja schon Spaß draus gemacht, dass der so wirklich so ein Heavy-Metal-Klischee-Bösewicht eigentlich ist.
Ja, ist er auch. Er kriegt ja auch sogar noch diese Hörner dann später, ne?
Genau, ja.
Fand ich auch sehr cool.
Das ist verrückt. Bei den Sprüchen, da fiel mir auf, das ist ein grundsätzliches Problem, das ich mit der ganzen Comicserie habe. Bei Vigo passt das total, weil, wie gesagt, also alles, was der sagt, kann man eigentlich mit Heavy Metal unterlegen und das ist cool. allerdings passt es mir so ein bisschen nicht, dass alle Geister und Dämonen so wie so Bösewichte reden. Sie sind alle sehr, sehr, sie reden alle sehr gerne und sie reden auch alle sehr ähnlich und sehr arrogant und das ist irgendwie so, weiß ich nicht, gerade zu Goza passt das so gar nicht. Ich glaube, er wird sogar mal darauf angesprochen, hier, du warst ja früher nicht so der Chatty-Type.
Ja, Ray macht da einen Gag drüber, ja, genau.
Ja, aber sie reden alle irgendwie sehr ähnlich und wie sie reden, könnte man auch, da könnte man untereinander ersetzen halt irgendwie. Also das gefällt mir jetzt nicht so sehr, ich fand ich ein bisschen schade. Ich springe jetzt einfach mal ein bisschen hin und her.
Ja, mach ruhig.
Am Ende, beim tragischen Ende mit Winston und so, fand ich ganz interessant, weil Egon sagt dann, das ist mir auch schon passiert, ich rede darüber nicht.
Ja.
Und es würde mich interessieren, was er damit meint.
Das frage ich mich
auch. Und vielleicht schreibe ich Burnham irgendwann mal an und frage ihn, was das zu bedeuten hat. Ja. Ach Gott, es ist so vollgepackt. Ich könnte da so baden.
Darf ich eine Szene erwähnen, die mir sehr, sehr gefallen hat, die nur auf zwei Seiten stattfindet? Das ist ein Dialog auf zwei Seiten, den ich aber so klasse fand. Mhm. Ich finde ja, ich habe ja schon beim letzten Band lobend Peter erwähnt, der echt starke Szenen hatte. Gerade auch dieser Dialog dann mit den besessenen Dana und Louis und mit Tiamat und so, mit diesem Psychospielchen, wo man halt gemerkt hat, okay, der ist vom Fach, der weiß, wie er psychoanalytisch an Leute rangeht und so. Ich finde hier den Moment zwischen ihm und Dana wahnsinnig schön.
Ja, das ist ganz schön.
Weil er eben nicht sie irgendwie so Peter-typisch angräbt oder halt irgendwie doofe Sprüche macht, sondern er erst so ein bisschen Smalltalk macht mit ihr so, naja, wie geht's dir oder so, ne, und bla bla bla. Und dann später halt wirklich sagt so, ach, egal, komm, du hättest mir noch Bescheid sagen können und so weiter. Und ne, ich möchte ja nur, dass es dir gut geht und so weiter, bla bla bla. Und ich find's auch spannend, dass man hier so ein bisschen, ja, also es wird ja nicht direkt gesagt, warum sie sich getrennt haben, aber es wird hier so ein bisschen impliziert, dass es halt wirklich mit dem Ruhm, also mit dem Fame von den Ghostbusters zu tun hatte und Peter halt irgendwie vom Paparazzi verfolgt wurde und so weiter und sie das halt und er sie da auch irgendwie ein bisschen schützen wollte und anscheinend deswegen mit ihr irgendwie Schluss gemacht hat oder sie mit ihm Schluss gemacht hat. Das wird ja hier, glaube ich, nicht so richtig klar. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Peter deutet an. Also ich finde, man könnte es schon so verstehen, dass er quasi einen Schlussstrich gezogen hat, um sie zu schützen. So habe ich es verstanden.
Das kann sein, ja.
Aber es ist das, ja, also so richtig eindeutig ist es nicht. Er fragt ja auch nach Oscar, also für die deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer Donald, der inzwischen halt auch
älter ist,
also Jugendlicher quasi, naja. Ja, also auf jeden Fall älter, ne? Also, ich meine, wann spielt das? 93, glaube ich, sind wir jetzt in der Timeline sozusagen.
Ja, dann irgendwann, ich meine, die haben ja auch Mobiltelefone, so Nokia.
Ja, also es
irgendwas.
Ist schon
Ende 90er, würde ich sagen, irgendwie.
Ist schon ein bisschen merkwürdig manchmal. Stimmt, das sind ja, also teilweise vergeht die Zeit ja echt schnell. Ja, und da gibt ja auch einen Kuss auf die Stirn, das finde ich so einen schönen Moment irgendwie, weil das ist so, weiß nicht, es ist so, er ist so liebevoll und caring, ja. Und keine Ahnung, er sagt ja auch irgendwie so, ne, keine Ahnung, ich möchte nicht, dass du irgendwie hinter meinem Rücken irgendwie die anderen informierst, wenn du Probleme hast, sondern sag mir ruhig Bescheid und möchte, dass es hier gut geht, und weil der Kleine braucht halt seine Mutter und so.
Ja.
Ich weiß nicht, ich finde das so schön. Am Schluss macht er dann noch mal so einen witzigen Spruch, so, was halt wieder Venkman ist. Aber diese zwei Seiten, die fand ich so beeindruckend. Und ich find's einfach so geil, was Burnham aus Venkman so rauskitzelt.
Also das stimmt.
Das sind so Sachen, sowas wünsche ich mir so sehr im neuen Film. Solche Momente, solche Dialoge, wo man merkt, Peter hat einfach viel mehr zu bieten, als nur dumme Sprüche zu machen.
Ja. Naja, wahrscheinlich steht er nicht genug im Fokus im Film, um dann irgendwie so ausgearbeitet zu werden, nehme ich an.
Ja, aber ich finde schon, dass man mit so, man sieht's ja hier, es ist ja eine kleine Szene. Und ich finde, mit kleinen Szenen, kleinen Dialogen kannst du schon so viel machen. Und ich könnte mir schon vorstellen, ich meine, der Mann ist jetzt so alt, dass er inzwischen wahrscheinlich nicht mehr der gleiche creepy Typ ist, der ständig Frauen angräbt, so, weißt du? Keine Ahnung, der wird sich halt auch weiterentwickelt haben. Ne? Ich meine,
aber ja. In der Hin, also da habe ich auch eben drüber nachgedacht, wir haben auch schon öfter drüber geredet, dass die Darstellung von Peter Venkman im ersten Film mitunter schon sehr cringy ist, ja, wenn man das heute betrachtet. Und man kann aber zum Glück sich immer darauf berufen, ja, guck dir mal dem seine Entwicklung an zum zweiten Film, wenn er dann der familiäre Schmusekater so langsam wird. Mhm. Und deswegen ist es auch sehr schön, dass hier halt nicht so, dass es so wieder dargestellt wird, als hätte sie ihn wieder verlassen, weil er immer irgendwie noch der Typ aus dem ersten Teil ist und der das irgendwie alles nicht so ernst nehmen kann und da auch irgendwie gar keinen Bock hat, so richtig sich drauf einzulassen, sondern ganz im Gegenteil, dass er halt irgendwie mittlerweile wesentlich verantwortungsvoller ist und vielleicht tatsächlich auch der war, der dann Schluss gemacht hat und so. Ja. Und ich find's auch schön, dass das halt ist, ach, manchmal begegnet man Menschen, die sind was ganz Besonderes und man hat halt eine Beziehung mit denen und tralala. Und hier mit Peter und Dana ist das auch so. Ich glaube, Dana ist nicht so eine wie die, mit denen Peter vielleicht sonst zusammen war. Das ist, die haben was mit der, das war halt was Spezielleres, was Besonderes. Ja. Da waren vielleicht nochmal ganz andere Gefühle im Weg und die haben dann irgendwann festgestellt, dass das nicht passt. Aber ich glaube, du siehst es hier, in dieser kurzen Szene, dass halt die Emotionalität von beiden Seiten da irgendwie trotzdem noch da ist und halt auch überdauert, auch wenn sie selber halt für sich sind jetzt. Das finde ich super, super schön. Peter wird immer, gerade dem IDW-Peter, ich habe ganz oft gehört, der ist zu eindimensional, weil der immer nur Sprüche macht, aber das ist ja überhaupt nicht so.
Nee, eben.
Ja. Er ist immer dann mehr als dieser eindimensionale Peter, wenn es drauf ankommt. In diese Diskussion mit Geistern, die er an die Wand redet, oder jetzt hier.
Ja.
Ganz wunderbar.
Ich finde auch die Schlussszene sehr, sehr schön. Der Dialog mit Winston, der halt gerade quasi seine Tia verloren hat, ja. Und ich finde den Dialog so schön. Also wie er versucht, ihn wirklich irgendwie aufzumuntern, aber das halt nicht auf so eine Weise wie, ja, komm, wird schon wieder, sondern halt so, naja, sieh es mal so, es ist keiner gestorben, so, es ist niemand zu Schaden gekommen, so, da ist ja schon was dran. Ich meine, es ist scheiße für Winston, so, ja, aber sie lebt noch, so, und also der Mensch, den er verloren hat, den hat er zwar auf die Art und Weise verloren, dass er halt jetzt quasi nicht mehr in ihrem Leben stattfindet, so, aber sie lebt halt, ne, und hat keinen Schaden erlitten davon. Und ich finde das irgendwie total schön. Also diesen, ja, der Schluss ist wirklich, den finde ich echt so, wie sagt man so schön, top-notch.
Ja, das stimmt. Zumal ja am Ende auch noch offen, also zumindest hier im Rahmen dieser Geschichte offen gelassen wird, wie es mit denen weitergeht. Sie sind ja dann irgendwie 3 Monate später, sehen sie ja da sitzen im Café, gerade was lesen und dann lassen Sie den Geist frei, den Sie gerade mühevoll eingefangen haben, um eine weitere Begegnung mit ihr zu ermöglichen.
Der übrigens Slimer ist?
Der Slimer ist, ja. Ich glaube, da ist bei der Koloration irgendwas falsch gelaufen. Weil man sieht die Jungs vorher eingeschleimt, allerdings nicht mit grünem Schleim, sondern mit rosa Schleim.
Stimmt, ja, jetzt wo du es sagst.
Ich weiß nicht, ob das nicht irgendwie ein Kolorationsfehler ist. Und in diesen kleinen weiterführenden Mini-Biografien steht auch geschrieben, dass sie ihn zum Kaffee eingeladen hat.
Ja.
Und dann steht, wer möge wissen, wie es da weitergeht zwischen denen? Wir natürlich, denn sie wird nie wieder erwähnt.
Das ist sowas, das fand ich immer so schade. Ich hatte, als ich die Reihe so zum ersten Mal durchgelesen habe, habe ich immer gehofft, dass da noch drauf eingestiegen wird, dass das nochmal fortgeführt wird. Und sie wird einfach nie wieder erwähnt. Sie findet einfach gar nicht mehr statt. Und das finde ich so schade. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht einmal diesen Satz gibt, so, ja, dass es halt nicht geklappt hat oder so. Da bin ich mir jetzt nicht 100%ig sicher, aber so richtig wird da halt gar nichts draus gemacht. Und das finde ich so schade, weil auch das hätte wieder Potenzial gehabt, dass man da zumindest, es hätte ja nicht unbedingt auch so sein müssen, dass die wieder zusammenkommen. Es hätte ja auch einfach nur irgendwie diesmal eine Freundschaft oder so entstehen können oder keine Ahnung, aber irgendwas hätte doch, weiß ich nicht, ich finde das so schade. Gerade, ich fand das eigentlich ganz spannend, so diese Dynamik, die dann da reingekommen ist, dass du halt Tia hast, die einfach immer besorgt ist um Winston, weil er einfach nur mal einen scheißgefährlichen Job hat, ja, und eigentlich ständig getötet werden könnte oder in irgendeine Parallelwelt entführt werden kann, wie ja auch schon passiert ist. Und ich fand diese Dynamik eigentlich immer ganz schön, dass sie so diejenige ist, die sich versucht, damit zu arrangieren und sich halt trotzdem immer Sorgen macht und das auch mal so ein bisschen belastend ist. Ich hätte so gern mehr davon gesehen. Das wäre so spannend gewesen. Schade.
Es ist echt schade. Ich meine, wenn du das jetzt einfach anders weiter durchgezogen hättest und so, genauso gut, stell dir mal vor, so ein Arc, in dem sie oder er besessen sind über zig
zum Beispiel
Hefte und der andere muss damit klarkommen und es gibt ganz viele Möglichkeiten, das irgendwie weiter zu spinnen und das ist ganz, ganz, ganz doll schade, aber ja, kann man nichts machen. Ja.
Ansonsten, du hast vorhin noch Kylie und Spengler erwähnt, die hier eine tolle Dynamik miteinander haben. Auch hier wieder zwei Figuren, die bisher noch nicht so viel miteinander zu tun hatten. Und das wieder sehr, sehr spannend ist. Das haben wir ja schon öfter jetzt gehabt, wo wir die Comics durchsprechen, dass wir so gesagt haben, irgendwie diese Momente, wo man merkt, da werden Figurenzusammenstellungen mal genutzt, die sehr ungewöhnlich sind und die gut funktionieren.
Ja. Nee, auf jeden Fall. Ich finde das auch wieder sehr schön, weil man die ganze Zeit auch sieht, welchen Stellenwert sie mittlerweile schon hat. Also sie hat ja angefangen als quasi Aushilfe im Buchladen bei Ray, also als Hilfe. Und dann wurde sie Ghostbusterin. Und jetzt übernimmt sie da schon irgendwie wichtige Aufgaben im Labor. Und ist da irgendwie wissenschaftlich. Und sie sitzt ja dann auch irgendwie, glaube ich, und analysiert da die, was auch immer das für eine Probe von Louis ist. Oder wie Simon sagen würde, Louis.
Schön, dass du dir das gemerkt hast.
Ja, natürlich. Ich merke mir immer, wenn Leute was falsch aussprechen. Deswegen habe ich ja auch keinen Platz im Kopf für wichtige Sachen.
Natürlich.
Ich finde das super, super cool. Es gibt auch hier so einen schönen Moment, wo sie dann irgendwie den Vogelgeister aus dem Louis rausholen und einfangen und dann freut sie sich und sagt, hier ist das nicht schlecht für unseren ersten Exorzismus und ich glaube, das macht dich zu dem alten Priester, nicht wahr?
Ja.
Und er so,
oh. Ja, ich finde es schon cool, weil sie ist sehr facettenreich, finde ich. Also sie ist ja, sie hat ja schon auch so ein bisschen diesen Spengler-Type, weil sie ist halt, und auch ein bisschen diesen Ray-Type. Also ich finde, sie ist irgendwie, finde ich, vereint beide ganz gut in sich, aber trotzdem hat sie auch was Eigenes, weil sie eben auch so ein bisschen frech ist und man merkt halt, sie ist halt noch sehr jung und sie ist so, hat so ein bisschen diesen jugendlichen Charme und so. Das finde ich sehr cool und das sorgt auch wieder für eine spannende Dynamik, wenn sie mit den Ghostbusters agiert. Und das finde ich sehr cool. Und sie hat, trotzdem ist sie auch immer irgendwie respektvoll, so, auch wenn sie mal einen doofen Spruch macht oder so, aber trotzdem merkst du halt, sie ist auch immer bei der Sache und gerade hier in dieser Storyline, finde ich, ist sie so ein bisschen so das problemlösende Element. Also gerade wie sie da so nachforscht und so. Und sie hat ja auch im letzten Band dann halt schon, hat sie herausgefunden, dass es Tiamat ist und was es mit Tiamat so im Groben auf sich hat und so. Mhm. Das ist ja durch sie quasi dann erst in der Story ins Spiel gekommen.
Das stimmt, ja. Und Winston sagt, glaube ich, auch irgendwann zu ihr, ja, du bist unser Ersatz-Ray.
Ja.
Du findest schon was raus und das ist auch die Szene, in der sie ihm dann einen entscheidenden Hinweis gibt, was er dann zu tun hat mit dem menschlichen Opfer.
Stimmt, ja, genau.
In dieser Szene, in der Tia und diese Freundin, von der man noch nie was gehört hat, sich unterhalten im Restaurant, da fand ich es ein bisschen schade, dass ich von der noch nie was gehört hatte, weil die irgendwie oft über diese zwei Seiten sehr definiert wird.
Ja.
Und dann halt wieder auch keine Rolle spielt halt. Sehr, sehr cool. Also die ist zwar nur Mittel zum Zweck, aber ist mega definiert. Also sie sitzt ja im Rollstuhl und ist dann so ein bisschen schlagfertig und so und frech. Beim ersten Mal lesen war ich mir nicht sicher, ob das Dings ist hier. Tiamat, weil das die Gesichtsform so,
so
ein bisschen, keine Ahnung. Und dann später habe ich gedacht, nee, okay, das ist Quatsch. Ich frage mich bis heute, da gibt es auf der zweiten Seite, gibt es oben diesen Kellner, der dann auf einmal ein Bild weiter jemand ganz anders ist. Obwohl das anscheinend da jetzt kein großer Zeitraum vergangen ist. Das habe ich nicht ganz verstanden.
Ich habe das Gefühl, dass das der Gag sein soll, dass der Kellner gewechselt hat, weil sie hat ihn ja so ein bisschen in Verlegenheit gebracht.
Ah, ja, so wird ein Schuh draus.
Also sie sagt ja irgendwie so sinngemäß, ja hier, der Kellner möchte wahrscheinlich gerne irgendwie einen witzigen Spruch machen oder so, aber hat Angst, dass er der behinderten Frau im Rollstuhl hier irgendwie ans Bein pisst oder so nach dem Motto und dann verklagt wird. Ma'am, ich würde doch niemals. Und sie unterbricht ihn. Und ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen dann der Gag ist, dass der Kellner dann gesagt hat, nee.
Stimmt, ja, ja, ja.
Weil ich mich auch frage, die Gesichter, spielen die auf jemanden an? Also das ist ja meistens so bei den Zeichnungen von Dan Schöning, dass du da immer irgendwie, dass das Anspielungen auf irgendwelche Promis sind, bekannte Schauspieler oder auch bekannte Fans teilweise auch.
Ja, mit Sicherheit. Also ich würde jetzt beiden unterstellen, dass die irgendjemand sind. Also dieser untere Kellner, der kommt mir auch sogar ein bisschen bekannt vor. Wobei ich jetzt den nicht einordnen könnte, aber ich gehe grundsätzlich davon aus, dass jeder, den ich da sehe, irgendwie jemand ist, der entweder bekannt ist oder wenn es auch nur der Onkel vom Schöning ist.
Ja. Ja.
Also auch die dieses Pärchen, das auf der ersten Seite in dem Gespräch, im zweiten Panel am Tisch sitzt, er mit einer Basecap und sie blond, auch die sind hundertprozentig irgendjemand. Also das
Wo du das gerade sagst, in dem ersten Panel,
ja,
also da drüber, die beiden, ja, das sind die, ja, aus Ghostbusters 2, aus der Titanic-Szene. Ja, naja, ja, besser später als niemals.
Ja, ist das Cheech oder Chonk? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Das kann natürlich auch sein.
Das ist, ja, ja, Pussy. Ja, ist es.
Ja, ja. Oh Mann.
Ja.
Ja. Ich finde es übrigens auch schon ein kleiner Gag, den ich hier, wo ich gerade die Seite offen habe, nochmal erwähnen muss. Im Kampf gegen Vigo, da erkennt Vigo ja Peter wieder und sagt, der Vandale. Und später sieht man eine Feuerwache, auch warum. Er da sagt, denn da steht immer noch das Gemälde mit Vigo und er hat ihm einfach einen Schnauzbart dran gemalt, ihm eine Katze auf die Schulter gemalt, ne, das Kätzchen. Und daneben geschrieben Bonehead und Butch.
Ja.
Butch haben sie im Deutschen übersetzt mit Vigo der Penner, ne? Butch haben sie als Penner übersetzt. Ich weiß gar nicht, was das im Original, also was Butch normalerweise bedeutet. Muss ich gerade mal nachgucken.
Ich glaube, es ist tatsächlich sowas wie
Penner, oder? Bonehead, ich weiß gar nicht, ob das nicht sowas wie, keine Ahnung, du Eierkopf oder du Blödmann ist oder sowas. Ich google das jetzt mal, Bonehead-Übersetzung. Das hätte man natürlich alles auch im Voraus machen können, aber ist ja auch spannend, wenn man mal Erkenntnisse im Podcast hat. Dummkopf, okay. Bonehead heißt also Dummkopf und Butch.
Das ist eine interessante Übersetzung. Ich habe hier, was heißt deutsch übersetzt Butch? Herkunft aus dem Englischen übernommen, wo Butch unter anderem maskuline Frau, Mann, Weib, Kesser, Vater bedeutet.
Okay, also
Vigo, dieser Kesse Vater, er wird seinen Onkel verführen, sexuell.
Der Onkel, das ist so geil. Ja, also den Gag, den fand ich sehr, sehr, sehr schön. Dann habe ich noch mal eine Frage an dich. Wie fandest du denn eigentlich den besessenen Ray?
Ach, ganz cool. Ich bin immer dafür, wenn die Leute besessen sind. Also, es ist ja eigentlich nicht er. Es sind ja eigentlich die beiden anderen, die sich da betteln. Ich finde,
Naja, am Schluss ist er ja komplett von Tiamat dann besessen.
Ja, ich finde, wie das grafisch dargestellt ist, haut gerade hier in dem Band unglaublich viel raus. Erstmal sind, wir haben das jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber ich finde, hier ist es nochmal besonders, die Illustrationen sind so genial mittlerweile. Das ist so toll und ich finde es einfach jede Szenerie grafisch unglaublich super dargestellt. Ich finde den Vigo-Kampf finde ich unglaublich dynamisch. Ich finde diesen kurzen Auftritt von Gozer als Spiderwitch finde ich sehr, sehr cool. Einfach nur, wie die Farbgebung ist, wie die Perspektiven sind. Natürlich auch die Qualität der Illustrationen an sich finde ich mega. Also das reißt mich mit rein. Und bei der Szene, wo Ray besessen ist, ist es halt auch so ein Wechselspiel aus den geilen Illustrationen an sich und dieser Atmosphäre. Das ist ja alles in Rot getaucht und hat dieses Fatale mitschwingen. Mhm. Ich finde das ganz, ganz toll. Du merkst halt, da ist so eine Alarmsituation und es spielt sich ganz viel, ganz schnell ab und dann auch dieses Gespräch zwischen Winston und Kylie finde ich total süß, wo er da irgendwie sie dann auch irgendwie so anstupst unter dem Kinn. Ah, das ist so toll, das ist ganz großartig. Ja, okay, und Ray halt besessen geht immer.
Aber wo du das gerade erwähnt hast mit dem in Szene setzen und mit den Farben und so, man muss ja echt mal, wir haben noch nie erwähnt, dass die Kolorierung ja von Luis Antonio Delgado oder Delgado gemacht wird und der macht das echt fantastisch, also auch wieder die Protonenstrahlen in Szene setzt und so und auch so Lichteffekte hinbekommt, auch das Glühen der Geister und so finde ich immer sehr, sehr geil. Und wie du schon sagst, gerade das am Schluss also mit der Verwahreinheit, die dann von dem besessenen Ray dann auch teilweise kaputtgeschlagen wird und du daneben diese Alarmszene hast, das ist schon cool, weil das so eine Dramatik gibt und also da muss man echt mal wirklich lobend erwähnen, die Kolorierung wirklich, die ist echt immer sehr, sehr gut.
Das stimmt. Das ist... Dem stimme ich zu.
Das ist ja schön, dass du dem zustimmst. Dankeschön.
Wo ist denn das Panel? Ja, das ist sehr, sehr schön. Ach, und Ray mit, jetzt mal ernsthaft, also dieser von Tiamat besessene Ray mit den Fledermaus-Schwingen da hinten drauf. Ist Was mega. Ist los, Hasbro? Wann kommt meine Plasma-Series-Figur? Was soll denn das?
Ganz im Ernst, also Actionfiguren, die an die Comics angelehnt sind, würde ich mir, glaube ich, echt holen. Das weiß ich, die haben so einen tollen Look. Ich mag das.
Ja, ich will auf jeden Fall. Kriege ich ja eh nicht. Ist es kein Star Wars, aber was wäre das schön? Ja. Nee, das ist alles von vorne bis hinten großartig. Im Grunde passiert gar nicht so viel. Also es ist dieser Vigo-Kampf am Anfang, dann sind es diese Sequenzen da mit Kylie und Egon, die sich da mit Dana und Lewis befassen. Und dann geht's ja auch schon ans Eingemachte mit Ray und Winstons Opfer.
Ja, der Großteil spielt sich hier echt in der Feuerwache ab.
Mhm, was ja auch cool ist.
Also das
ist ja schön. Was ich ein bisschen jetzt nicht gebraucht hätte, wäre, aber gut, da mussten sie wohl ein paar Seiten füllen. Es ist ja so, dass Tiamat, oder Ray als Tiamat, die Verwahreinheit beschädigt und die müssen dann Druck ablassen, was konkret heißt, da muss ein Geist raus oder muss ein Geist heraus. Dann ist das wieder diese Nanny da, die Super-Nanny aus
Alan Gold.
Alan Gold aus dem ersten Band oder zweiten Band? Ich glaube, ersten Band.
Ich meine auch, das war der erste Band,
ja. Ja, also hier schließt sich so ein bisschen der Kreis dann, dass die noch mal auftaucht, aber...
Also sie hat ja noch jemanden dabei, ne? Einen blinden Passagier.
War die... Ja, das habe ich auch gelesen, blinder Passagier, aber hat sie das nicht im ersten Band schon gemacht, da dieses Baby ausgespuckt?
Nee. Das war ein Geist, den sie... Ich überlege gerade, ob das am Beginn vom dritten Band bei Haunted America war oder beim vierten Band. Aber da fangen sie zu Beginn irgendwie dieses komische Cry-Baby mit den zwei Köpfen ein. Also das gehörte nicht zu ihr. Sie hat ja immer mit den Geistern der Kinder, die sie quasi gequält hat, mit denen hat sie immer geworfen, so, ne? Die hat sie ja immer an der Hand gehabt und so. Die sahen aber nicht so aus. Das sieht ja hier eher so wie so ein Fötus aus. Mit zwei Köpfen so missgestaltet.
Okay, ja, was Ray sagt, Gross. Das ist wirklich... Was? Ja, das ist doch Gross. Weil das ekelhaft ist. Ja. Ach Mensch. Ja, und die, also wie gesagt, ich bin jetzt nicht so ein Alan Gold Riesenfan, fand ich schönere Geister, aber es ist schon okay. Es ist okay, wie sie auch versucht, dann irgendwie den Keller der Feuerwache dann wieder so umzugestalten, in die übliche Umgebung, aber es gelingt ihr nicht ganz. Ist ganz okay, haben wir ein paar Seiten hinter uns gebracht. Und dann fand ich es schön, als Winston dann halt bei Tia ankommt und wie verzweifelt er gewesen sein muss. Er war ja vorher quasi tot und ist dann durch diese Adrenalinspritze halt nochmal zurückgekommen und aus dem Himmel gezogen worden. Er steht ja quasi schon vor seinem Himmelstor, deswegen ja. Sie ja sagt, das ist keine Strafe für dich, wenn du jetzt irgendwie in deinen Himmel gehst. Und ist ja alles in Ordnung dann. Und wie verzweifelt er sein muss, weil ihm muss ja klar sein, dass er überhaupt nichts machen kann. Er kann ja überhaupt nichts machen. Allein. Und er rast dann zu ihr hin, zu ihrer Wohnung und Tiamat versucht ja tatsächlich erst, sie umzubringen und dann hat sie diese Idee. Das ist dann ein noch viel schlimmeres Ding und Tia fällt in seine Arme und er merkt dann erst, als er ihr einen Kuss geben will, dass sie gar nicht weiß, wer er ist.
Ja, sie sagt ja dann irgendwie, ja, ich bin Ihnen echt zu Dank verpflichtet, aber ich bin Ihnen auch nicht so dankbar, ne? Und dann sagt sie ja, erkennst du mich denn nicht? Und sie sagt, ja, sie sind ein Ghostbuster. Und ja, es ist echt, es ist gut in Szene gesetzt, finde ich, und es trifft auch echt, also weiß ich, das war schon echt traurig und Winston tut einem, wie gesagt, wahnsinnig leid am Schluss.
Ja. Das stimmt.
Ja. Dann ist die Story halt auch zu Ende und man hat am Schluss nochmal, weil es ja, wie gesagt, eigentlich der Schlusspunkt der Serie war, bevor man sich dann irgendwann doch entschieden hat, weiterzumachen, gab es dann nochmal so ein paar Abschlussseiten, wo nochmal so ein bisschen zum einen so die Charaktere nochmal beschrieben worden, also wie es mit denen weiterging. Das ist ganz nett. Ich finde auch diese Seite schön hier, with a little sadness and a little hope, so ends volume 2 of Ghostbusters. Und dieses Bild, das halt an den Vorspann von The Real Ghostbusters angelehnt ist, an diese Schlusspose, bevor der Schriftzug dann ins Bild kommt.
Ja.
Das fand ich auch sehr, sehr cool. Und ich habe mir ja immer gewünscht, mehr von den Chicago Ghostbusters zu sehen, denn es wird ja beschrieben, dass also Ron Alexander und der Rookie, die waren ja jetzt quasi immer die Chicago Ghostbusters, der Chicago Brand. Und Danny Spack und Luke Kamaka, das sind ja die beiden Mädels von den Ghost Smashers gewesen.
Ja.
Neben Jenny Moran, aber die hat ja dann eine andere Aufgabe übernommen.
Können wir mal drüber reden, wie unsexy diese Namen sind?
Ja, müssen Namen sexy sein? Ich weiß es nicht.
Nein, aber so unsexy müssen sie auch nicht sein. Spack und Kamaka? Ist ja furchtbar.
Ich habe mit dem Namen jetzt keine großen Probleme, aber gut. Kann man machen. Und die sind dann im Prinzip dann auch bei dem Chicago-Brand mit Ron und mit dem Rookie. Melanie Ortiz ist weiterhin beim FBI und ist ja auch weiterhin immer noch für paranormale Geschichten unterwegs und wird immer noch zu den Ghostbusters quasi überlassen. Weiß nicht, Liaison, keine Ahnung.
Nennt man das so?
Was weiß ich. Dann Dana ist wieder in ihr Apartment zurückgekehrt, was ich ein bisschen merkwürdig finde, nachdem da so eine paranormale Scheiße gelaufen ist. Ich würde da nicht nochmal zurückgehen, aber gut. Ihre Sache.
Ja.
Boah. Weiß nicht, wer ist noch erwähnenswert? Ja, Tia, das hast du ja schon erwähnt, dass sie ihn zum Kaffee dann eingeladen hat, dann nochmal. Und who knows where it may lead. Boah.
Janines Boyfriend Roger ist nach San Francisco gezogen, wo er einen Lehrerposten angenommen hat. Sie hat aber zu viel New York in sich, um da wegzugehen. Mhm. Also da wurde dann auch, das ist auch wieder das, da wurde eine Tür aufgemacht am Anfang der Serie und die wird jetzt einfach mal wieder beendet.
Ja.
Wobei hier ist es ja noch nicht mal so schlimm alles, weil es war ja eher als Ende der Serie angelegt.
Aber was ich viel schlimmer finde, ist ja die Tatsache, dass hier was völlig, finde ich, sehr Interessantes in diesen Abschlusstext reingebracht wird. was später nie wieder aufgegriffen wird. Nämlich, dass sie quasi eine Biografie geschrieben hat.
Ja.
Und das wäre doch interessant gewesen, wenn man das einfach auch irgendwie noch storymäßig später nochmal genutzt hätte, wenn das irgendwie nochmal aufgegriffen worden wäre. Das verläuft ja total ins Nichts. Das finde ich sehr schade.
Also du merkst halt schon, dass an sich, also der Autor wohl gedacht hat, das ist jetzt wirklich zu Ende und ich bekomme wahrscheinlich auch nicht mal die Chance, das jetzt weiter zu erzählen. Also wirklich, das jetzt ja alles zum Ende. Und dann hat es in die nächste Storyline nicht reingepasst. Sehr schade.
Ja, aber also das ist ja was, keine Ahnung, das hätte ja nicht immer ein Thema sein müssen, aber das wäre ja grundsätzlich einfach ein Charakterelement gewesen. So, ich meine, sie ist diejenige, die quasi eine Biografie geschrieben hat, wo es eben darum geht, wie es ist, bei den Ghostbusters zu sein, mit den Ghostbusters zu sein. Ich glaube schon, dass das ein erfolgreiches Buch geworden wäre, jetzt so in-Universe. Und deswegen verstehe ich so gar nicht, warum man das nicht aufgegriffen hat. Das wirkt auf mich ein bisschen so wie, als hätte Burnham das völlig vergessen, dass er das hier in diese Mass-Hysteria-Schlussbeschreibung mit reingebracht hat und das dann einfach nie wieder genutzt hat.
Ja, das ist sehr schade. Ich bin übrigens auch der Meinung, dass, weil du gerade gesagt hast, in-Universe, ich hätte es mir auch gekauft.
Ja, natürlich. Wir
hätten da so ein Buch draus rausbringen wie dieses Abby und Aaron Buch.
Ja.
Das wäre cool gewesen.
Ja, das ist irgendwie was so ein bisschen fehlt, ne, so in der Ghostbusters-Welt. Also wenn man jetzt die klassische Lore nimmt, also ne, das klassische Filmuniversum, nicht das von dem Reboot. Das fehlt ja so ein bisschen, ne? Also, weiß nicht, dass da irgendwas, was so Ghostbusters relevant ist, dass sie irgendwas veröffentlicht haben, irgendein Buch oder irgendwas. Das wäre was, was man irgendwie noch mal so in zukünftigen Versionen oder was jetzt auch immer nach Ghostbusters Legacy kommen mag, irgendwie noch mal aufgreifen könnte.
Ich arbeite doch dran gerade. Jetzt warte noch mal ab.
Okay.
So schnell bin ich nicht. Ja, aber ich bin schon mittendrin. So. Ich bin übrigens auch merchandise-mäßig für mehr In-Universe-Bücher. Leute, es ist ja schön mit dem Tobin Spirit Guide und so und dem anderen Buch, aber da geht mehr.
Ja, vor allen Dingen, ja, der Spirit Guide, da könnte es echt mal so eine richtig umfangreiche Version geben, so mit Filmwesen und Zeichentrickvarianten und so. Das,
ja,
das wäre mal geil.
Mit mehr als 24 Geistern, das wäre schon ganz cool.
Ja. Es gibt ja so Fanmade-Varianten, aber ich glaube, es gibt eine italienische Variante von Fans gemacht. Die ist auch, glaube ich, ins Englische übersetzt worden, aber auch nicht so gut übersetzt, leider.
Ja, das stimmt. Die habe ich hier liegen. Die ist furchtbar. Da ist alles drin an Ghostbusters, also vieles drin an Ghostbusters-Geister, was so die Allgemeinheit kennt. Gosa und Tralala und dann hat auch viel aus der tatsächlich echten Mythologie, also aus verschiedenen Mythologien und so und dann absurde Sachen geschrieben und auch in einem furchtbaren Englisch mitunter. Also es ist so ein Gimmick, wenn du auf dem Convention-Stand bist und nicht den echten Tolkien Spirit Guide da hinlegen willst, dann legst du das dahin. Aber zum Lesen ist das auch nicht gut oder zum Stöbern drin.
Aber das wäre mal was, ich finde, ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon erwähnt oder irgendwann mal. Ich fände es ja mal so spannend, irgendwie mal so ein Ghostbusters-Spin-Off zu haben, wo man wirklich mal die Geschichte von Tobin erzählt bekommt, wie er eben die Daten gesammelt hat. Ich meine, der muss ja auch rumgereist sein und muss das alles erforscht haben und so, was er da aufgeschrieben hat. Ich fände, das würde wirklich was hergeben für eine Comicreihe oder auch von mir aus eine Serie als Spin-Off oder so.
Ja, aber zuerst will ich die Chicago Ghostbusters sehen in einem Band. Gönnt denen einfach einen kompletten Band.
Ja, das wird nicht mehr passieren, glaube ich.
Nee, natürlich nicht, aber es wäre super schön, wenn man sich was wünschen könnte, wäre das schon cool, weil die haben auch eine geile Chemie. Ganz anders als die anderen, aber
ja, ich glaube leider wirklich, Burnham und Schöning sind so ziemlich fertig mit Ghostbusters. Also, ich meine, gut, die sind jetzt mit Godzilla beschäftigt, aber ich denke mal, die werden da nicht wieder zurückkehren. Die haben sich ja vorher wirklich nur Ghostbusters gewidmet und weiß ich nicht, wenn man erstmal andere Projekte angeht und so, ich glaube, ich weiß auch nicht, ob das nochmal sein muss. Die haben das toll gemacht, das ist auch alles cool und ich mag die Comics, trotz Schwächen. Aber weiß nicht, ich fände es einfach spannend, wirklich, man muss, es muss auch nicht mal eine Serie sein, macht in sich abgeschlossene Stories als Graphic Novels oder wie auch immer, von mir aus auch mal so wirklich einfach so Ghostbusters Universe Geschichten irgendwie, wie gesagt, die, weiß nicht, so die Background Story von Vigo und sowas, das gäbe so viel her.
Ich würde gern mehr sehen von den Menschenfiguren hier. Ich sage auch nicht, dass selbst wenn Burnham nicht mehr zurückkommen würde oder wenn da jetzt ein anderer Verlag die Rechte bekäme oder so oder was auch immer. Das muss ja nicht bedeuten, dass man diese Figuren auf Teufel komm raus nicht mehr sieht, die hier für die IDWs erfunden wurden. Auch Tia stammt ja nicht von Burnham. Die hat er übernommen aus älteren Comics. Also, und irgendwann, sowas kann sich auch verselbstständigen. Keine Ahnung. Also wenn ich so in so die Batman-Comic-Welt gucke, also die ganzen Nebenfiguren, das sind auch alles Figuren, die irgendwann mal erfunden wurden. Mhm. Aber jetzt von mittlerweile auch von tausenden anderen Autoren übernommen und neu geschrieben wurden und ja. Also da geht ganz viel. Also ich werde mir schon so das eine oder andere IDW Legacy Comic wünschen, was so das Team angeht. Wäre schade. Weil ich habe nach wie vor das Gefühl, dass die jetzt erst, wo das alles zu Ende war, alle perfekt aufgestellt waren, so nach dem Motto, jetzt kann's losgehen. Jetzt ist jeder da, wo er hingehört und jetzt hat's eingemacht und jetzt ist Schluss. Alter, willst du mich verarschen?
Ja, das kann doch nicht sein. Wobei, wie gesagt, es ist halt für eine fortlaufende Serie ist halt viel zu wenig mit Konsequenz passiert. Es ist ja wirklich so. Also, das ist ja alles schon, auch wenn man immer wieder merkt, dass es so Figuren gibt, wo man merkt, Burnham gibt denen so ein bisschen Tiefe, eben wie wir auch schon erwähnt haben, bei Peter zum Beispiel. Trotzdem, es ist nie so, dass da wirklich was mit, also was Essentielles passiert, was sich durch die Serie zieht, so Ereignisse, die wirklich irgendwie auch mal so Schicksalsschläge oder so, es wird ja einfach nicht durchgezogen, weil entweder wahrscheinlich Sony gesagt hat, dürft ihr nicht machen, ihr dürft die Figuren nicht so grundlegend verändern, weiß man nicht, oder es war einfach so, dass Burnham auf Nummer sicher gegangen ist und gesagt hat, ich möchte mich da irgendwie nicht mit den Fans irgendwie verkrachen, sondern ich lasse das so ein bisschen, ich mache so Charakterveränderungen light. Weißt du, ich mache sie und dann kann man die aber auch wieder rückgängig machen oder man geht nicht näher drauf ein. Und das sind Sachen, wo ich mir denke, ich muss nicht noch mal die Comics von den beiden haben. Ich finde, die haben jetzt ihre Zeit gehabt, die haben das gut gemacht soweit. Aber wenn es noch mal Comics geben sollte, wäre ich echt für ein Kreativteam, das da ein bisschen was aus den Figuren auch mal mehr rausholt und wirklich auch da ja. Sich was traut.
Ja, das ist ja richtig. Also nicht falsch verstehen. Das muss jetzt nicht so weitergehen, wie das gelaufen ist, weil dann wird sich's ja wieder nicht von der Stelle bewegen. Nur ich habe so das Gefühl, jetzt sind die erst richtig aufgestellt gewesen und dann war Schluss. Und natürlich wäre das unter den Voraussetzungen so weitergelaufen, wenn ich Schluss gewesen wäre, weil ich gehe einfach mal davon aus, dass dem die Hände gebunden waren bis zu einem bestimmten Grad. Ja. Ich glaube nicht, dass er, wenn er irgendwie freies Spiel hätte, das nicht auch nutzen würde. Dann mach das mit einem anderen Autoren weiter oder lass ihn weiterschreiben, aber nehm ihm die Handfesseln ab. Aber die Figuren, ich bin jetzt so weit, dass ich mich an die Figuren gewöhnt habe, dass ich die toll finde, dass ich die Zusammenspiel gut finde und ich find's halt nach wie vor schade, dass das jetzt zu Ende ist. Ich gehe auch davon aus, dass nichts mehr kommt, aber schade. Aber wir haben ja hier zumindest noch ein paar Miniserien und Einzelabenteuer.
Ja, da kommen noch coole Sachen. Nächstes Mal sind wir dann beim Turtles Crossover.
Sind wir da schon nächstes Mal? Mhm. Das ist ja geil.
Ja, also da kommen noch ein paar spannende Sachen. Get Real wird noch lustig. Auch
mega. Da kommen ein paar Highlights,
ja. Ja, und unsere Lieblingsstoryline und so weiter. Also da kommen noch ein paar echt schöne Sachen und dann kommen ganz viele Crossover, die teils okay sind.
Ja, aber dazu ist jetzt, zu der Ongoing-Serie ist jetzt alles gesagt, da ist jetzt der letzte Band besprochen.
Genau.
Ja, also das, es ist gelaufen, wie der Danny mir prognostiziert hat. Diese Folge ging nur 45 Minuten.
Moment, ich habe 60 bis 90 Minuten gesagt.
Okay. Ich dachte, da war irgendwas mit 40 bis 60 oder so. Dann hattest du ja fast recht.
Fast, ja. Geht so.
Ja.
Nee, prima. Gut. Dann, ja, es war schön, aber es geht ja dann auch mal demnächst auch wieder weiter. Mal gucken, vielleicht lesen wir nächstes Mal wieder aus dem Buch vor oder so.
Mal schauen. Mal gucken. Vielleicht passiert auch mal endlich wieder was da draußen.
Entweder das oder wir haben ja noch Charakterporträts, die wir abackern können jetzt so nach und nach. Und wir haben ja auch mal drüber gesprochen, dass wir mal unsere Top 10 Artefakte aus dem Videogame mal besprechen, weil da finde ich, sind so diese, wenn man sich so diese Texte davon durchliest im Spirit Guide oder in dem Gespensterleitfaden, den man da quasi immer zur Verfügung hat im Optionsmenü, sind so absurde und auch so geile Geschichten dabei. Also was die sich teilweise für geile Sachen überlegt haben für diese Objekte, die man da finden kann und so. Da ist so geiles Zeug dabei. Da würde ich echt gerne mal eine Folge drüber machen.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Haben wir das nicht auf der Liste?
Das haben wir auf der Liste, ja. Aber das wäre mal echt geil. Da würde ich mich echt drüber freuen, wenn wir das mal machen könnten. Da hatte ich echt sehr, sehr viel Spaß beim Lesen. Ich glaube, für viele, die das Spiel jetzt nicht haben oder nicht mehr haben, da vielleicht auch tatsächlich nie gespielt haben, für die ist das, glaube ich, auch sehr, sehr lustig.
Ja, dann holt das auf jeden Fall auch schnell nach, damit ihr dann wisst, von was wir sprechen, genau, wenn es soweit ist. Okay, ich habe heute fertig.
Jawohl. Dann,
ich bin komplett auserzählt und bin froh, dass ich eine weitere Folge geschafft habe.
Yeah, abgehakt.
Yeah. Ja.
Timo, es hat mir großen Spaß gemacht.
Mir auch. Wie immer eigentlich.
Wie immer. Das ist ja auch die Hauptsache. Deswegen machen wir ja auch weiter.
Ja.
Gut, dann natürlich auch wieder vielen Dank an euch alle, die ihr zugehört habt. Und ihr könnt uns übrigens auch bei Patreon unterstützen. Vielleicht hört ihr hier an der Stelle einen kleinen Spot dazu. Und ja, ansonsten bleibt gesund, passt auf euch auf und vielleicht hört ihr uns beim nächsten Mal wieder. 3, 2, 1. Tschüss.